Hi, hier ist wieder einmal Radio Free FM mit Def Radio. Heute im Studio Tobi,
Hannes,
Markus,
Jürgen,
Deo
und Matu.
Heute wollten wir uns einmal unterhalten über den gerade vergangenen Chaos Communication Kongress. Es war mittlerweile der 26. Interessanterweise war ausgerechnet ich da nicht. Das ist umso besser. Ich kann lauter doofe Fragen stellen. Meine erste dumme Frage zu dem Ding, das Ding stand unter dem Motto Here be Dragons. Was hat es mit diesen verdammten Dragons auf sich?
Ja, der Kongress steht ja jedes Jahr unter einem bestimmten Motto. Und man muss die nicht alle auf Anhieb verstehen. Also manche verstehe ich bis heute nicht. Und ganz früher die Kongresse, da bin ich mir nicht mal sicher, ob die überhaupt ein Motto hatten.
Also ein Motto hat man irgendwann erfunden und das war ganz toll und deswegen brauchen wir jetzt unbedingt eins.
Ja, vor allem entscheidet dann irgendwann mal jemand, das ist das Motto, und damit die Motto-Diskussion nicht zu sehr ausartet, lässt man das meistens dabei.
Entschuldigung.
Naja, also der Sinn von diesen Dragons ist, das auf alten Karten steht immer in den Gebieten, wo noch unerforscht sind, wo sozusagen der weiße Fleck auf der Landkarte ist, da steht dann immer drauf, here be dragons. Und ich glaube, die Kate kann es gut erklären, warum das irgendwie so seltsam, also selbst wenn man Englisch kann, erscheint einem das ja seltsam.
Ja, das ist einfach nur Altenglisch. Also wie bei Pirates of the Caribbean, Johnny Depp sagten ja here be monsters, in dem Fall ist es halt here be dragons. Das ist halt so altes, umgangssprachiges Englisch, mehr oder weniger.
Okay. Ja, ich habe auch noch gerade im Internet mal wieder das gefunden, wenn man There Be Dragons sucht, dann kommt man auch bei der Bildersuche irgendwann auf dieses tolle Bild, The World According to America, und dann, ja, auch Südamerika ist dann einfach Here Be Dragons und Afrika Here Be Dragons, und ist ganz lustig, vor allem auch, wie sie dann Europe schreiben und solche Dinge.
Ich glaube, der Sinn, das sollte einfach auch der sein, dass der CCC sozusagen Gebiete betritt,
wo noch nie ein Hacker zuvor gewesen
ja,
ist.
Ja, genau, so ungefähr wollte ich das formulieren, so Star Trek-mäßig.
Okay. Ja, hat der Kongress irgendetwas betreffend dies geboten? Besondere Gebiete, in denen sich bisher noch kein Hacker vorgewagt hat?
Ja, also was relativ neu war, sie hatten ein eigenes GSM-Netz aufgebaut. Also man konnte dort einfach mit dem Handy telefonieren und hatten einen eigenen Access, wie nennt man das bei GSM, nicht Access Point? Wie
Base Station.
Eine Base Station, ah gut.
Also wie sonst immer bei den DECTs.
Ja genau, also ein DECT-Netz gibt es ja schon lange beim Kongress und jetzt hatten sie zum ersten Mal auch ein GSM-Netz.
Haben das eure Handy-Provider beziehungsweise eure Handys überhaupt zugelassen, dass ihr euch da das Netz aussuchen dürft?
Ja, ich habe es natürlich direkt mal ausprobiert, habe mein Handy auf manuelle Netzwahl eingestellt und habe einfach mal alle Netze anzeigen lassen. Bin am ersten Tag noch reingekommen, war überhaupt nichts los im Netz, habe gar niemanden erreicht, überhaupt nichts, und die nächsten Tage wurde ich einfach abgewiesen. Hat es jemand von euch geschafft zu telefonieren?
Also ich habe das mit meinem Uralt-Handy erstmal gar nicht ausprobiert. Ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Irgendwann anders?
Also ich habe das Netz nicht wirklich oft gefunden. Also ich habe immer das falsche Netz gefunden und dann war es auf einmal immer weg. Also
ich habe mich gefragt, ob sie Katz und Maus spielen wollen oder ob das Netz vor Belastung zusammengebrochen ist. Es war wirklich nicht immer sichtbar.
Also in der Nachbetrachtung habe ich irgendwann was gelesen, dass da ein paar hundert Leute hätten da aktiv mitgemacht.
Aber es scheint zeitweise doch funktioniert zu haben. Bei einem Vortrag musste man auf die Leute vom Stream warten. Und da hat man schön Terminal aufgemacht und gesehen, wie sich die Leute gegenseitig SMS geschrieben haben. Nach einer Weile haben es die Leute auch rausgefunden. Dann kam dann so, hallo, ich bin gerade auf Sendung und hallo, wann fängt es denn endlich los und so.
War natürlich. War das dann ein Vortrag über das GSM-Netz oder?
Ja.
Ah ja.
Okay.
Ja. Ja, ich war ja auch nicht auf dem Kongress, aber ich wollte einfach mal so in die Runde fragen, was ihr denn für tolle Vorträge überhaupt so angeschaut habt, weil ich so genau habe ich mir das Programm auch nicht angeschaut.
Oh, hier.
Ja, okay, dann fange ich halt mal an. Soll ich jetzt alle durchgehen oder wie?
Nee, nein, das ist blöd. Also, ich glaube, alle Vorträge kann man gar nicht durchgehen und es kann jeder vielleicht ein paar Highlights
machen. Ja, genau. Und dann kann ich ja nachher noch fragen, ob vielleicht zufällig jemand in den Vorträgen war, die mich interessieren.
Weil wenn ich jetzt keinen Plan vor mir habe und du fragst mich, welche Vorträge hast du alles gehört, dann kann ich vielleicht ein paar nennen, aber die meisten habe ich auch wieder irgendwie zumindest den Titel dann vergessen. Aber wenn du dann sagst, ja, warst du nicht in dem und dem Vortrag, dann sagst du, oh ja doch, der war auch klasse. Ne?
Ja, also, klar.
Man hört da innerhalb von 4 Tagen irgendwie so viele verschiedene Sachen. Mhm. Das ist einfach eine Reizüberflutung auch.
Ja, aber wir können ja vielleicht mal einfach anfangen mit der Keynote. Da habe ich vorher schon gehört, dass ein paar die ganz toll fanden. Mathe zum Beispiel.
Ja, angefangen hat sie am 27.12.
War jemand da schon da?
Um 11:30, ja. Wir waren eigentlich alle da.
Habt ihr Karten gekriegt?
Jürgen war da,
Moment. War noch. Also, also die meisten waren schon am 26. da. Also ich bin 1,5 Stunden angestanden am 26., also sozusagen noch am Tag vor es anfängt. Und da hat man den Vorteil, wenn man da an der Kasse ansteht, dann braucht man nicht draußen in der Kälte zu stehen, sondern kann drinnen stehen, wo es warm ist.
Ja, das ist toll, da standen überall so Schilder, ab hier nur noch 42 Stunden und so, war ziemlich cool.
Ja, also ich bin mit meiner Gruppe am 27. angekommen, wir waren 14 Uhr da und wir haben das vorletzte Tagesticket abgestaubt, denn 4 Tagespässe gab es schon gar nicht mehr.
Aber irgendwie haben wir auch einen Fehler gemacht. Ich meine, wir sind abends angereist und naja, ich meine, schon Hacker-Kongress.
Ja klar, also ich glaube, morgens um 8 haben wir auch gute Chancen, ein Ticket zu kriegen. Da ist die Schlange auch kurz. Aber wer will schon morgens um 8 anstehen?
Naja, wir waren diejenigen, die länger aufbleiben.
Hat jemand von euch mal das Freiwilligenprogramm ausprobiert?
Welches Freiwilligenprogramm?
Du kannst dich als Helfer melden.
So, ja, ja, das hilft nur nichts, weil Eintrittskarte braucht man trotzdem.
Ja schon, aber irgendwelche Hacker müssen sich dann morgens um 8 aus dem Bett gequält haben, um bereits Karten zu verkaufen.
Ja, ja klar, also die Engel, die leisten da immer ganz schön viel in dem Kongress. Also diese Freiwillige, wie du die nennst, die nennt man beim Kongress Engel.
Das bedeutet aber, dass man vorher sich das überlegen muss und nicht erst, wenn man da vorne steht, was könnte ich jetzt sonst noch tun, um da reinzukommen. Apropos vorher sich was überlegen, dieses Mal war das erste oder zweite Mal, dass man vorher Vorverkauf gemacht hat, so übers Jahr?
Das war das erste Mal. Also übers Jahr ist vielleicht übertrieben. Irgendwann im November oder so fing das, glaube ich, an. Und dann hatte man irgendwie 4 Wochen oder sowas Zeit, um sich da im Vorverkauf Karten zu besorgen. Und eigentlich dachte ich, naja, so ein bisschen Vorverkauf und ein bisschen, viele Videoübertragungen, die dieses Jahr so geplant waren. Das nannte sich dann Dragons Everywhere, um einfach den Kongress auch von woanders aus erleben zu können, ohne nach Berlin zu fahren.
Und der Kongress war auch ziemlich voll, ziemlich überladen, das heißt...
Ja, ja, jedenfalls dachte ich, mit diesem ganzen Vorgeplänkel wird es gar nicht so schlimm mit der Kassenschlange. Tja. Das hatte mich dann schnell das Gegenteil getroffen. Also ich kam am 26. abends da rein, also Tag 0. Also irgendwie so, zumindest während dem Kongress, vielleicht am ersten Tag klappt es noch, aber während dem Kongress, da verschwimmt dann irgendwie so Datum und Uhrzeit, sondern irgendwie vor der Pause, nach der Pause, Tag 0, 1, 2, 3, 4, sowas gibt's dann noch und alles andere. Das, also man kommt da in so einen Kongresswahn. Okay. Gut, wir waren bei der Keynote, ne?
Ja.
Jetzt haben wir also unsere Eintrittskarten gehabt, bis auf die, die keine mehr gekriegt haben. Weil, wie gesagt, es war irgendwie eine halbe Stunde vor Beginn oder so, war es ausverkauft. Zumindest die 4-Tagestickets.
Mhm.
Und, also die allererste Veranstaltung, die dann immer stattfindet im Saal 1, ist dann immer diese Keynote. Und in den letzten Jahren hatten sie dann immer irgendjemand aus dem Ausland so eingeladen, dieser Ito und ich weiß nicht wer alles. Dieses Jahr hat einer vom CCC die Keynote gehalten. Ich weiß nicht.
Der Frank Rieger war das, ja. Und also ich muss sagen, sie war ein bisschen politisch. Sie war diesmal auch auf Deutsch, die Keynote. Ein paar Leute waren da enttäuscht, dass sie da nicht so dem folgen konnten auf Englisch. Aber also ich muss sagen, ich fand die echt ergreifend. Wirklich, die Keynote war toll. Und ich würde auch jedem empfehlen, sich die anzuschauen, wer das noch nicht getan hat.
Auf der Kongressseite gibt es die ganzen Video-Downloads.
Ergreifend? In welchem Sinne?
Also generell, er hat viel über aktuelle Entwicklungen gesprochen. Mhm. Es war eigentlich hauptsächlich für Deutsche interessant, muss ich sagen. Also über die deutsche Entwicklung im Moment, über die politische. Und nicht nur über das, was Computer angeht, sondern auch das soziale, kulturelle hier in Deutschland. Also einfach mal anschauen, würde ich sagen.
Okay.
Ja, die Quintessenz war so, es geht viel schief so in Deutschland, engagiert euch dagegen und für irgendwas Besseres und so. Und wenn ihr das alles nicht wollt, dann schreibt es wenigstens bessere Software.
Gut, ich würde sagen, wir machen noch mal ein paar Takte Musik. Ja. Und melden uns dann gleich noch mal wieder. Und da sind wir wieder in Radio Free FM mit Dev Radio. Heute unterhalten wir uns über den Chaos Computer Kongress, den 26., der gerade so jetzt im Dezember stattgefunden hat.
Ja,
wir hatten. War irgendjemand auf den. Wie heißt das?
Darknet? Our Darknet and its Bright Spots.
Ja, Leo und ich waren da. Mhm. Leo?
Naja, also was ich als Quintessenz so aus dem Vortrag mitgenommen habe, war, dass die Leute sich untereinander vernetzen wollen, was ich auch gut finde. Und was ich ganz witzig fand, es gab da so verschiedene Netzwerke und es gab dann auch so ein Free-for-All-Netzwerk, in dem sich halt alle gegenseitig, hacken wollen und wer sich da rein verbindet, ist selber schuld.
Das ist doch irgendwie beim CCC eigentlich immer so. Wer seinen Rechner mitbrachte, das war schon in den 90ern so, ist selber schuld. Er ist freiwillig.
So ungefähr, aber da ist halt bloß ein Netzwerk. Im Grunde möchte man halt ein großes Netzwerk untereinander haben, mit dem man sich austauschen kann und Informationen teilen kann.
Okay, dann wüsste ich ja, wo ich als Verfassungsschutz mir mal Accounts besorge. Wie ist das technisch gelöst? Ich nehme an, das Ganze sind virtuelle Private Networks, die untereinander irgendwie verbunden ist und irgendwie miteinander über die Welt geroutet werden.
Ja genau, also wenn ich das richtig verstanden habe, sind es normale Plastirouter mit eigener Firmware und jeder Port entspricht dann einem Netzwerk und da hängt man dann seinen Switch dran und es wird dann ins Netz verteilt, also ins eigene Subnetz.
Ja, man kann auch, es gibt bei Darknet oder so irgendwie .org, irgendwie sowas war die Adresse, habe ich vor einer Weile mal reingeschaut, gibt es auch eine recht gute Anleitung, wie man dann seinen eigenen Access Node sozusagen einklingt und dann sich selbst sein Netzwerk durchs Darknet routen kann.
Ja, wenn das jetzt aber tatsächlich alles ein Netz ist, habe ich dann nicht genauso wieder tatsächlich dieselben Probleme wie im großen Internet, dass da irgendwelche Leute, die was nicht mithören sollten, gezielt reingehen, um was mitzuhören.
Ja, ich denke mal, tendenziell ist halt die Gefahr ein bisschen gebannt, aber wenn es anwächst, ich meine...
Sagen wir mal, ist es dann nicht viel klüger, wenn ich dann 200 kleine Darknets habe, die man halt nicht mehr unter Kontrolle kriegt? Was haben die denn so erzählt auf dem Vortrag dazu? War jemand auf dem Vortrag?
Also man muss dazu sagen, es war unser erster Kongress und man geht halt von Vortrag in Vortrag.
Ich weiß. Und
von Tag zu Tag wird es immer...
immer chaotischer.
So die Tendenzen,
also ich hatte...
Vor allem, man nimmt sich dann irgendwie vor, oh, in den Vortrag will ich dringend gehen und dann versackt man doch irgendwo im Hackcenter oder geht mit irgendjemandem essen oder...
Möchte ausschlafen.
Löten, genau.
Wir hatten das häufiger, dass wir irgendwie in irgendwelche Vorträge gegangen sind oder gehen wollten, stellten dann fest, okay, wir können in den Vortrag, gut, wir müssen 2 Meter vor der Tür draußen noch anstehen, um bei offener Tür noch was mitzuhören. Im Hackcenter haben manche manchmal sich hingesetzt und grundsätzlich Vorträge immer nur über den Stream gehört. Warum sie das im Hackcenter gemacht haben und nicht zu Hause, habe ich nie verstanden. Obwohl, es ist ein anderes Feeling.
Ja, vor allem, man trifft auf dem Kongress die Leute, mit denen man zusammen im Hackcenter sitzen kann, den man vielleicht daheim eben nicht trifft.
Stimmt, die ganzen alten Leute Bekannte, treffen, die man von früher her noch kannte.
Ja, Leute treffen ist ein ganz wichtiges Argument auch auf dem Kongress.
Das Tolle beim Gucken im Hackcenter ist ja, wenn man feststellt, der Vortrag ist irgendwie doch scheiße, kann man ganz einfach wieder umschalten. Versucht man sich aus einem vollen Saal rauszuquälen.
Ach, das geht.
Ja, mit genug Zustimmung.
Du musst halt genügend Frechheit besitzen.
Das Problem, wenn du aufstehst, ist und raus willst, dass da 10 Mann die Gegenströmen, die einen Platz haben wollen. Du bist immer unterlegen.
Ja, wobei man sagen
die brauchen muss, dich. Die sind sehr daran interessiert, dass du rausgehst.
Wobei man sagen muss, dass die das relativ gut organisiert hatten dieses Jahr, so mit Sitzplätzen und Verteilung im Saal und sowas. Also letztes Jahr war das relativ chaotisch, da hat man dann irgendwann die Türen zugemacht, weil der Saal überfüllt war und in der Mitte waren noch irgendwo Sitzplätze frei, weil die Leute einfach für irgendjemanden da reserviert haben und so weiter. Das war dieses Jahr eigentlich relativ streng geregelt. Also wer aufgestanden ist, um mal geschwind aufs Klo zu gehen, hatte ein echtes Problem.
Des Weiteren haben die Ähnliche auch vor jedem Vortrag gesagt, wer neben sich einen freien Platz hat, hebe seine Hand. Sitzplätze besetzen. Also so im Vergleich zum letzten Kongress, zum 25. muss ich sagen, mehr Sitzplätze, besser organisiert, aber noch mehr Leute und wie üblich gnadenlos überfüllt. Ein interessantes Gefühl, das ich noch hatte, war im Vergleich zum letzten Jahr, dass der Frauenanteil gestiegen ist. Mhm. Was war denn euer Eindruck?
Weiß ich jetzt nicht so. Vielleicht lag es ja an dem komischen Vorverkauf. Also wer so einen Vorverkauf-Token gehabt hat, da stand dann drin, man kann sich da so ein Ticket vorab, muss es bezahlen und kriegt es dann sozusagen reserviert und braucht es dann nur noch abzuholen. Und das Ganze wird aber alles irgendwie hinfällig, wenn nicht der Frauenanteil bei so und so viel Prozent liegt. Und ja,
das heißt, sie haben ganz einfach die männlichen Karten nicht mehr ausgeliefert, wenn die Quote überfüllt war.
Nee. Irgendwie so stand es da halt drin. Ich nehme an, dass sie das am Ende alles irgendwie ignoriert haben, aber
vielleicht hat es ja trotzdem was gebracht.
Vielleicht, ja. Du meinst, jetzt hat jeder seiner Freundin mitgebracht?
Eine Freundin. Manche Leute war das wohl so, aber das glaube ich jetzt war weniger der Grund dafür.
Okay, gerade wenn wir noch am ersten Tag sind, mich interessiert auch noch das How you can build an eavesdropper for a quantum crypto system.
Ja, in dem Vortrag war ich. War sonst noch jemand?
Bei dem war ich es leider nicht. Ich habe den vom letzten Mal über Quantum Cryptography mir angeschaut, das Video, aber den habe ich jetzt nicht gesehen, leider.
Ja, also bisher gab es eher so Einführungsvorträge, wie funktioniert überhaupt Quantenkryptographie. Und das war jetzt so der erste Vortrag, wo man mal wirklich gezeigt hat, wie kann man es denn umgehen. Und das war eigentlich typisch, wie es bei Kryptographie immer funktioniert. Das System an sich ist alles ganz toll und ausgedacht und alles ganz sicher, so wie bei normaler Kryptographie irgendwie der Algorithmus ist, also völlig unknackbar und ja, aber der Schlüssel liegt halt auf der Platte oder so. Und so
vielleicht, ähnlich. Vielleicht ganz kurz, was es ist. Es geht einfach darum, mit Quanten Daten zu übertragen. Vor allem Schlüssel zu übertragen, hauptsächlich eigentlich.
Ja.
Also mit Quantenteilchen.
Ja, und man kann sich das also auch fast ohne Quantenmechanik irgendwie verstehen, indem man eben Lichtphotonen nimmt und die in eine bestimmte Polarisation bringt, die man dann misst und das funktioniert alles wunderbar, wenn also da Alice und Bob, die sich da irgendwie ihre Nachricht zuschicken und das funktioniert, wenn Alice tatsächlich irgendwie diese Photonen detektieren kann und so weiter. Und der Angriff, den die da vorgestellt haben, war einfach auf das Detektionssystem selber. Da gibt es sogenannte Photomultiplier. Also wenn ein Photon auf so einen Photomultiplier trifft, da ist schon eine gewisse Spannung aufgebaut und das Photon löst dann quasi so eine Lawine aus.
Das erinnert mich ein bisschen an den Laser.
Ja, nicht wirklich. Ein bisschen anders.
Aber fast.
So ein Photomultiplier Den kann man auch blenden. Also da schickt man dann eben nicht ein einzelnes Photon, sondern so richtig ordentlich Licht rein. Und dann sagt er, Moment, ich kann gerade nicht mehr, weil seine Spannung, die er vorher aufgebaut hat, um diese Lawine auszulösen, also das kann man sich wirklich vorstellen wie so eine Lawine. Ja. Da genügt ja auch ein kleiner Schneeball oder so, der dann plötzlich den ganzen Hang zum Rutschen bringt. Und naja, den ganzen Hang, den kann man eben detektieren, da kann man dann wirklich sagen, Strom messen oder irgend sowas. Während ein einzelnes Photon ist nämlich schwierig. Und der Trick war dann eben der, dass man den Photomultiplier blendet, dass der erstmal außer Betrieb ist, dann aber arbeitet der sozusagen in einem linearen Modus. Also wenn man dann ein bisschen mehr Licht einstrahlt, dann zeigt er ein bisschen mehr an und dann kann man mit richtig viel Licht ein einzelnes Photon simulieren.
Okay.
Und Alice, die nur irgendwie auf die Anzeige guckt, was sagt mein Photomultiplier, die kann dann nicht unterscheiden zwischen, da ist ein simuliertes Photon oder da kommt ein echtes Photon. Und das war also sozusagen der Trick dann in der ganzen Geschichte.
Gut, dann lass ich jetzt mal aus
Erzähl du erst mal.
Ich wollte jetzt komplett das Thema wechseln. Nicht, dass du
Nein, ich wollte noch eine Frage stellen.
Ich wollte jetzt aus der Reihe technische Vorträge ausbrechen. Ich war am ersten Tag im Vortrag der Laien-Rhetorik.
Noch eine. Und zwar, wozu haben die da eigentlich ja, dieses Quantenzeug gebraucht bei dem Ding? Ging es dort richtig um Quantencomputing oder Zufallsgenerator es benutzt?
Nein, der Trick an Quantenkryptographie ist, man schickt ein einzelnes Photon und einigt sich dann irgendwann drauf, welche Polarisationsrichtung haben wir gemessen. Und wenn der Angreifer eine andere Polarisationsrichtung misst, dann ändert er dieses Photon dabei. Und das funktioniert deshalb, weil man das einzelne Photon nur einmal messen kann. Und wenn man an der falschen Polarisationsrichtung gemessen hat, dann kommt es in einen anderen Zustand. Und das würde nicht funktionieren, wenn man einen kurzen Impuls oder sowas schicken würde, weil dann könnte man ja einen Strahlteiler hinstellen und einen Teil von dem Strahl messen und den anderen Teil irgendwie an Alice weiterleiten.
Aber wenn du jetzt so einen Multiplier hast, der so eine Kaskade auslöst, so eine Lawine, haben die dann nicht alle dieselbe Ausrichtung? Kann ich mir dann sowas holen?
Erstens ist der Photomultiplier ja eigentlich unter Kontrolle von den jeweiligen Partnern. Also der Eavesdropper sitzt ja irgendwo unterwegs an der Leitung, also am Glasfaserkabel oder irgend sowas.
Okay.
Und der Trick ist eben, dass hier der Eavesdropper das Glasfaserkabel anzapfen kann und dann in die andere Richtung eben nicht tatsächlich ein Photon weiterleitet, was er gar nicht kann, weil das eben nach Quantenkryptographie-Gesichtspunkten einfach nicht funktioniert, sondern in Wirklichkeit eben einen richtigen Lichtstrahl da reinschickt, um den Photomultiplier auf der anderen Seite zu blenden und dann entsprechend zu beeinflussen.
Okay. Themawechsel.
Also Jürgen, du hast dich gerade reingeritten. Ich werde dich das nächste Mal in dem Vortrag über Polarisationsfilter verstricken. Und diskutieren wir ein bisschen was aus. Also ich wollte jetzt mal von den ganzen technischen Themen wegkommen. Ich war am Montag im Vortrag der Laienrhetorik. Am Tag 1. Wer von euch war noch mit? Wurde gehalten von Martin Hase. Martin Hase hat zum 24. Kongress einen Vortrag gehalten zum Thema, wenn ich einen Text vorliegen habe in einer unbekannten Schriftart, wie bekomme ich raus, worüber der Text ist, zumindest so notdürftig, damit ich weiß, ob ich damit zum Übersetzer gehen sollte. Das hat den Vortrag hatte er ungefähr in so einer Art Stoiber-Sprache gehalten mit ganz vielen Ms und Ohms. Und diesmal hat er über Laienrhetorik geredet. Mit vielen Videos, Textbeispielen, die er analysiert hat. Seine Sprache ist wesentlich flüssiger geworden. Der Vortrag war unterhaltsam. Und so als Quintessenz habe ich eigentlich mitgenommen.
War das nicht Absicht mit den Ms und Oms?
Ich würde es mal bezweifeln.
Also bei einem Linguisten weiß man das nie so genau.
Also ich hätte eigentlich erwartet, dass er auch ein bisschen mehr Rhetorik überbringt und sein Publikum begeistert. Und er kann auch ein bisschen Fähigkeit zeigen, die ganzen Ms rauslassen. Das zeichnet ja einen guten Redner aus.
Okay, also dieses Jahr war es ein guter Vortrag.
Dieses Jahr war es durchaus ein guter Vortrag. Der Martin Hase, ich habe es nicht ganz begriffen, er hat es auch auf einige Podiumsdiskussionen mitgeschafft. Wie ist der zum TCC aufgestiegen?
Der ist im CCC der Opferkreisbeauftragte, soweit ich weiß. Also zumindest hat er beim Regio-Treffen dann so die ganze Sitzung geleitet.
Okay, also meine Quintessenz, die ich meine mitgenommen zu haben aus dem Laien-Rhetorik-Vortrag, war eigentlich gewesen: Was nimmt die breite Masse mit von der Frau Laien? Wie wird sie wahrgenommen? Und im Prinzip ist es so, das normale, nicht technische, bürgerliche Gehirn filtert täglichen Inhalt raus und behält einfach im Hinterkopf, die Frau war nett oder sie war nicht nett. In der Regel kommt es auf Ersteres hinaus, das reicht, sie ist sympathisch genug, um sie zu unterstützen oder zumindest ihr keine Steine in den Weg zu legen. Das Problem ist, so haben sie auch verschiedene Tageszeitungen zitiert. Natürlich das Übliche in der Rhetoriksprache mit den vielen Wirs, das Exklusive, das Inklusive, bla 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 bla. Also mit vielen Videoausschnitten lohnt sich mal anzuschauen, um vielleicht mal nachzumachen.
Ja, ich denke, wir gehen mal zu Tag 1 aus, zu Tag 2 weiter.
Aber weil ich hatte noch einen lustigen, das Chaos-Familienduell.
Ja,
so,
okay.
Der allerletzte Vortrag, ja. Dann irgendwie nachts um
passt auf.
Vortrag kann man um jetzt nicht unbedingt
mehr. Ja.
Das machen wir ein Spiel.
Ja, aber davon lebt auch irgendwie ein bisschen der Kongress. Also ursprünglich so angefangen hat es mit diesem Hackers Jeopardy, das gab es ja dieses Jahr auch wieder. Und jetzt haben sie das Neue da dabei, dieses Chaos-Familienduell. Geht wohl auch nach irgendwie einem Vorbild von irgendeiner Fernsehsendung.
Ja, das Familienduell, wer das kennt. Es geht darum, die Moderatoren bzw. die Moderation fragt eine bestimmte Anzahl an Leuten eine Frage und es gibt dann zwei Mannschaften auf der Bühne. Und die müssen überraten, was für Antworten auf diese Frage gegeben wurden am häufigsten. Genau. Und also wir haben uns überlegt, ob wir überhaupt reingehen sollen. Der Phil und ich waren da und es hat sich echt gelohnt. Es war echt witzig. Da kamen dann Fragen wie, nennen Sie ein Dateisystem? Und genau, die Kandidaten mussten dann die wahrscheinlichsten Antworten erraten.
FAT 16.
Ziemlich cool. Ne? Ich glaube, FAT 16 war, glaube ich, gar nicht dabei. Das ich ist wahrscheinlichste war XT3.
Okay. Ja, okay, bei dem Klientel.
RMSL?
Also, ja, also man fragt dann natürlich nicht den durchschnittlichen Mann auf der Straße,
genau, sondern
den
durchschnittlichen
Hacker vom Kongress oder so, ja, ähnlich. Und dann kommt es natürlich auch immer, also bei manchen Antworten kam es dann sehr darauf an, ja, wie alt waren die denn so im Durchschnitt, ne? So,
stimmt.
Nenne ein Betriebssystem, naja, VMS kommt nur bei den Älteren oder so, ne? Ja. Entschuldigung, Tobi.
Kam mal...
Ich weiß nicht mehr, was alles dabei war, aber es ist so in der Art, ne? Nach dem Familienduell steht plötzlich der Volker hinter mir. Und dann habe ich halt doch auch schon einige Zeit nicht mehr gesehen. Und ja, dann sind wir noch irgendwie ein paar Stunden irgendwie verrockt. Und mal irgendwie um 5 oder so meint er dann, oh scheiße, ich muss ins Bett, ich muss morgen früh Vortrag halten.
Verdammt. Ja, dafür ist ja auch der CCC eben, also C3 ganz gut geeignet.
Was war bei ihm morgen früh?
Ja, genau.
Ja, um 1 dann.
Ah, okay.
Also sozusagen fast schon irgendwie etwas ungrischlich früh. Er hat seinen Vortrag auch dann am nächsten Morgen, ich war dann da, hat er auch so mitbekommen, ja, er ist sehr überrascht, dass so früh schon so viele Leute da seien.
Was für ein Vortrag war das denn?
Das war das mit den neokonservativen Thinktanks in der BRD. Er hat so ein bisschen über... Schäuble und andere Politiker erzählt und ja, woher die ihre Ideen haben. Und gerade beim Schäuble hat er irgendwie hat so ein Buch geschrieben und das Buch hat er gemeint, er hätte es gelesen und es sei ganz schrecklich, dieses Buch zu lesen und ob man ein Buch auch zum Nichtlesen empfehlen könnte oder zumindest zum Nichtkaufen, also es sei schon interessant, das zu lesen, aber
wenn Schäuble da seine Ideen her hat, ist es vielleicht sehr interessant, das zu lesen.
Ja, natürlich, aber man will ja auch nicht die Leute irgendwie unterstützen und sozusagen sagen, naja, so ein tolles Buch, sondern
Google Books?
Im Gegenteil. Ja, irgendwie so.
Ja, dann lassen wir jetzt auch mal eine Disempfehlung aussprechen. Ich war am ersten Tag im GSM-Vortrag und nachdem ich mir schon den Podcast von Tim dazu angehört hatte, war der Vortrag eigentlich nichts Neues gewesen. Kann ich nicht weiterempfehlen. Hört euch den Podcast an, lernt ihr mehr.
Ja, wir waren jetzt eigentlich schon gut übergeleitet beim Tag 2. Was machen wir denn, was war denn so am Tag 2, wo wartet denn überall?
Ja. Ja, also ich war noch in Vier Fäuste für ein Halleluja. Also schon allein der Titel ist ja vielversprechend. Und wenn man dann auch weiß, da sitzt Fefe auf dem Podium und erzählt was über Code, dann ist eigentlich schon Pflicht, dass man da hingeht. Wer war noch dabei, außer Fefe?
Ist er Bud oder Terry? Terrence.
Achso, Terrence Hill und
Max Spencer. Und wer war jetzt Fefe von den zwei?
Ich glaube eher Bud Spencer, aber so genau brauchen wir es ja nicht zu nehmen. Jedenfalls, ich glaube, die letzten Jahre nannte sich der Vortrag ein bisschen anders. Erdgeist war dabei, ja genau. Da hatten sie auch schon so verschiedene Code-Beispiele gezeigt, so nach dem Motto, ja, wir zeigen euch jetzt mal so richtig schlechten Code und naja, das ist so richtig typisch für eine Hacker-Konferenz. Da merkt man, wenn man so ein Code-Beispiel normalen Leuten zeigen würde, selbst wenn sie programmieren können, und?
So schlecht ist der aber, doch gar nicht. Ist halt Code.
Ja, ja. Aber wenn man dann so die Sachen ein bisschen kennt und so, da ist dann doch mancher Lacher dabei. Und dieses Jahr hatten sie über APIs wollten sie was erzählen. Also, ja, wie ist es vorgesehen, irgendwas zu programmieren und wie soll man das machen und wie ist es dokumentiert und so weiter. Und da waren also schon einige Klassiker dabei. Markus, dich kann ich da wärmstens empfehlen, wenn es um Socket-Programmierung geht. du hast da ja auch schon mal deine Erfahrungen berichtet. Und sie haben das so richtig genüsslich ausgetreten, was es da so alles gibt und wie man die alle irgendwie in welcher Reihenfolge man diese ganzen Funktionen, was das so obskur irgendwie ist und wie man die da aufrufen muss. Und
du kannst sie ja mal für die Leser nochmal, für die Mithörer nochmal wiederholen, die vier Socket-Funktionen.
Ja, das kannst du sicher besser als ich.
Ja, ich will jetzt klugscheiß rüberkommen. Socket, Bind, Listen und Accept. Die man auf BSD-Betriebssystemen auch noch in der richtigen Reihenfolge aufrufen muss, sonst gibt's einen Crash.
Also meine Strategie, um sowas zu machen, ist, ich suche mir im Internet eine passende Vorlesung, die das beibringt, nehme mir die Beispiele, modifiziere sie und habe damit etwas, das irgendwie zu Funktionen zu bringen ist. Was bestimmt gar nicht das ist, was die Dokumentaristen vorgesehen haben.
Also wir sind jetzt gerade beim Beispiel, wie man schlechten Code abkopieren kann. Und wenn du einfach nur quick und dirty haben willst, nimm doch eine Skriptsprache.
Welche?
Du wärst zum Beispiel mit Perl.
Gut.
In zwei Zeilen ein Socket aufgemacht.
Ja, also das ist ja auch nur ein Beispiel. Und sie konnten dann halt auch ein bisschen mal drüber reden, ja, wie könnte man es denn überhaupt anders machen? Oder warum ist es überhaupt schlecht? Und das Ganze dann in eigentlich witziger Form aufbereitet. So ein Vortrag bringt natürlich nur dann was, wenn man die APIs auch wirklich mal kennt. Und gerade Socket, weil ich das halt relativ kurz vorher irgendwie mal gesehen hatte, da konnte ich dann auch mit lachen. Und bei manchen Sachen, da dachte ich dann, keine Ahnung, noch nie gesehen. Na.
Also die Empfehlung ist, den Podcast runterladen und bitte 25 Dokumentationen offen liegen haben dabei.
Ja, so ungefähr.
Apropos Fehlimplementationen. Fehlimplementierung, da gab es kurz danach auch so einen Vortrag Fuzzing the phone in your phone und da hat man gesehen, dass es nicht wirklich ganz gut ist, wenn man nur ein paar Leute hat, die praktisch GSM in der Hand haben, weil dadurch gibt es ein paar kleine Schwachstellen. Zum Beispiel hat man berichtet über so Smartphones mit Windows Mobile, wo zum Beispiel dieses HTC Touch ein Beispiel wäre. Also wenn man dem eine SMS sendet, wo drin steht %N, dann stürzt ab.
Ja, voll cool. Und es stürzt so lange ab, bis man die SMS löscht.
Genau, also wenn ich das wie richtig verstanden habe, wenn ich das richtig,
eine gute Frage.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, musste man die SIM-Karte rausnehmen, in ein anderes Telefon einstecken, die SMS löschen, wieder zurück und dann kann man das Handy wieder benutzen.
Na prima.
Voll das cool. War dafür habe ich immer ein Handy daheim noch.
Das war auch eine der Quintessenzen aus dem GSM-Vortrag, dass man keine Smartphones nimmt, um Handynetze zu testen. Denn wenn die Dinge abstürzen, brauchen die eine Weile für ein Reboot.
Ja. 2 Minuten.
Und der letzte Kommentar war gewesen, hast du schon mal versucht, ein iPhone hart zu rebooten, indem du Akku rausnimmst?
Verdammt!
Es gibt Telefone, die möchte man nicht, dass sie abstürzen.
Ja, das stimmt.
Was passiert bei einem iPhone, wenn ich versuche, ihn hart zu rebooten? Wenn
ja, du musst auch schon mal den Akku rausnehmen.
Rauszubekommen.
Wo, wie ist der verschweißt?
So ungefähr, glaube ich.
Ja, Apple Hardware ist ja dafür bekannt, dass sie eher, naja, ein bisschen proprietär ist.
Du möchtest den Akku nicht rausnehmen, das könnte dich verwirren.
Genau.
Okay, ja. Gerade parallel zu dem Fussing the Phone in Your Phone war auch der Conlang-Vortrag, aber da habe ich schon mitgekriegt, dass niemand von euch dort war. Aber also ich finde ihn ganz cool, das ist einfach irgendein Typ aus Amerika, ich weiß nicht mehr genau woher, der Sprachen erfindet, der kommt von der Community Conlang.org und die erfinden halt auch zum Beispiel für Fernsehsendungen oder sowas, Fernsehserien einfach mal in Sprachen, die halt für irgendein komisches Alien-Volk oder so dann passen.
Also menschliche Sprachen.
Sprechbare Sprachen.
Sprechbare, also Menschen
denkbare. Sowas wie Esperanto.
Also oder auch wenn sie für Aliens gedacht sind, nicht genau. Computersprachen oder genau. Nicht solche Kunstsprachen.
Sprachen, die man im normalen Gebrauch sprechen könnte, wenn man sie denn könnte. Und die erfinden auch direkt in dem Vortrag eine kleine Sprache selber mit ein paar Grammatikregeln und nur so 10 Wörtern oder so.
Nur so als Beispiel, wer von den Anwesenden spricht alles fließend Klingonisch?
ja, genau, so eine Sprache.
Eigentlich aber sollte man das von Hackern ja erwarten, aber
ja, ich kann es jetzt nicht. Ich habe mal ein bisschen, also ich habe ein Buch daheim über Sindarin, aber ja.
Kennt von euch jemand Volapük?
Volapük,
nein. Volapük war auch so, naja, so vor gut 100 Jahren oder so, so eine neue Kunstsprache, die ist dann doch ein bisschen überrannt worden von Esperanto. Esperanto ist eigentlich eher bekannt heutzutage. Volapük war damals eben auch so mit in der Entstehungsphase da mit dabei und war sozusagen Konkurrent zu Esperanto. Und da gab es hier in der Gegend, ich glaube in Schemmerberg, gab es irgendeinen Pfarrer, der da so einen Sprachverein gegründet hat. Und das habe ich zufällig mal mitgekriegt, weil in Fischbach bei Biorach, da gibt es so ein Denkmal und da steht was in Volapük drauf. Das ist so ein Zapfen, der da in Form von einem Fisch, also Zapfensande, das ist so eine geologische Formation, die es da in der Gegend gibt. Und das ist einfach so ein Sandstein und der ist da in Form von einem Fisch, und weil Fischbach, Fisch und so gehört natürlich irgendwie zusammen. Und dann steht da was Unverständliches drauf. Und irgendwann hat mir das jemand erzählt, ja, das sei ein in Volapük und da im Wesentlichen irgendwelche Zahlen oder so.
Okay, ich habe jetzt gerade auch noch einen XKCD gefunden. Nummer 191 ist die übersetzte Variante in Lodgban. Das ist eine Sprache, die komplett logisch ist. Alles, was man darin sagt, ist logisch fest definiert. Also kann man auch in irgendwie, je nachdem, Aussagenlogik halt bringen. Und dann im Hypertext, oder wie man das auch nennen will, ist dann auch die Übersetzung dazu in Lodgban. Einfach mal anschauen. Da war auch, muss irgendein Workshop gegeben haben, um das zu lernen, gerade auf dem Kongress.
Ja, in dem Moment kann man auch ein bisschen mal Sprachenfachsimpeln über Kontext und Nicht-Kontext. Ich habe letztens mit einem Freund von mir diskutiert, was eigentlich das Oder in unserer Nicht-Programmierersprache heißt. Und er war der Meinung, es sei prinzipiell ein Entweder-Oder.
Ja.
Möchtest du den Tee mit Milch oder Zitrone?
Also es ist, nein, es ist so ein bisschen ein Entweder-Oder und manchmal ein Und-Oder.
Du kannst als Und-Oder auslegen, wenn du willst.
Gerade wie es passt.
Ja, zum Beispiel, wenn man eine Frage stellt, hast du welchen 5-Euro- oder einen 10-Euro-Schein? Dann ist das ganz schlecht eine Entweder-Oder-Frage.
Ja, vor allem der Normalmensch erwartet nicht als Antwort Ja.
Ja. Wenn du mit einem Informatiker kommunizierst, musst du mit so einer Antwort rechnen.
True.
Ja.
False.
Fail.
Und wenn man das natürlich in Lodgban sprechen würde, wäre das automatisch entweder ein XOR oder eben ein OR. Fertig. Es ginge gar nicht, irgendwie eine Mischform zu haben. Gerade.
Das ist dann so ein Kontext in den Sprachen, ob das oder jetzt ein XOR oder doch nur ein einfaches OR darstellen soll. Und ich habe mir sagen lassen, wenn man das Deutsch wissenschaftlich und seine Ausdrucksweise aristokratisch genug sprechen würde, könnte man einen Kontext rausbekommen.
Okay.
Aristokratisch genug sprechen?
Ja, Sprachen sind ganz komisch. Die Aristokraten fangen an, sich abzuheben und dann denkt sich einfach voll, ach, die dummen Säcke, das machen wir auch mit. Und dadurch kommen dann komische Sprachkonstrukte zusammen.
Ich sehe schon, die neue Aristokratie, die Akademiker. Nur, denen folgt keiner.
Naja, wenn wir was Sinnvolles tun, oh, verdammt.
Grundlage fehlt schon.
Sollst du nicht alles verraten?
Ja.
Okay, okay, ich würde sagen, wir machen nochmal ein paar Takte Musik. Und bis gleich. Ja, hier ist wieder Def Radio mit, ja, bei Radio Free FM und heute haben wir das Thema Chaos Kongress, der 26. letzten Dezember jetzt. Wir wollten noch nicht gleich jetzt zu Tag 3 überleiten. Wir hatten dann
mal auch noch kurz. Entschuldigung. Es ist ja natürlich interaktiv und so und deswegen könnt ihr auch gerne anrufen 0731 9386 299. Also wir freuen uns natürlich über jeden Anrufer. Ich kriege das auch mit der Technik hin irgendwie.
Ich glaube, die Leute waren gerade so unvorbereitet, dass sie weder Zettel noch Stift zur Verfügung
hatten. Ja, dann sagen wir es nochmal. 0731 93 86299.
Ich bin mir sicher, die Leute haben in den 2 Sekunden Papier und Bleistift
und zur Not und auf defradio.de und da steht's ja auch.
Okay. Bevor wir zu Tag 3 übergehen, was hatten wir bei Tag 3 noch?
Tag 2
noch? Da war noch der Regio-Treff.
Ah.
Ich weiß nicht, die anderen waren wahrscheinlich alle in irgendwelchen interessanten Vorträgen. Ich war mal wieder allein als Ulmer beim Regio-Treff. Der Regio-Treff findet nicht nur beim Kongress statt, sondern den gibt es auch beim Easterhack und meistens auch noch sonst irgendwie einmal unterm Jahr. Also so 3-4 Mal im Jahr gibt es diesen Regio-Treff. Und da treffen sich einfach die ganzen regionalen Niederlassungen, also nicht nur die Alpha-Kreise, sondern auch einige Chaos-Treffs sind da dann immer anwesend. Und der Regio-Treff ist es im Grunde, der dann auch beschließt, wenn ein Chaos-Treff Alpha-Kreis werden will. Und man erfährt dann eben immer, was die anderen alle so treiben und was die für Probleme haben und was die so machen. Und lernt eben auch so ein bisschen die anderen Alpha-Kreise kennen. Und insofern finde ich das auch ganz interessant. Auch wenn es, naja, auf Dauer dann schon immer irgendwie sich zieht und der Nächste erklärt noch, ja, und wir haben auch eine Dusche und so genau wollte ich es jetzt eigentlich nicht wissen.
Wie jetzt?
Wir haben keine Dusche.
Ja, das mit der Dusche ist irgendwie, das kam irgendwann mal so auf, so nach dem Motto, naja, damit nicht jeder irgendwie nicht so recht weiß, was er erzählen soll, weil, naja, man trifft sich halt und man macht irgendwelche Projekte und so. Naja, dann kam halt mal die Frage, ja, wenn man euch besuchen kommt, habt ihr denn eine Dusche? Und so Nerd-Treffen quasi, wenn man, manche Leute sind ja irgendwie in der Gegend mal unterwegs und dann kann man natürlich auch mal die entsprechenden Nerds vor Ort mal treffen.
Also zur Verteidigung von unserem Treff ist, im Gebäude der Uni, wo das stattfindet, gäbe es schon mehrere Duschen, die man, auf die man ausweichen könnte, wenn man sie denn findet und sich nicht auf dem Rückweg verläuft.
Ja, das war das, was ich dann seinerzeit irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie, da ging das so um mit der Dusche. Da hatte ich dann irgendwie erwähnt, naja, also eigene Räume haben wir zwar nicht, aber eine Dusche haben wir schon.
Und wir haben noch was Tolles in Ulm, nämlich seit gestern haben wir auch einen Hackerspace.
Genau. Beziehungsweise in Neu-Ulm, aber das ist ja fast das Gleiche. Also
im Ausland?
Ja, in genau.
Bayern, ja.
Genau, in Bayern. Ja, beim Bürgernetz Ulm, die haben einen Clubraum direkt beim Dietrich-Theater und dort im Keller haben wir jetzt Zugang, haben gestern ein bisschen umgeräumt und ja. Also wir werden da auch nochmal ein bisschen Sachen veröffentlichen auf der umccc.de Seite und dann werdet ihr uns da finden.
Ein Hackspace, was kann man denn da alles machen?
Bis jetzt noch nicht so viel, aber es wird. Ja, wir haben schon mal den Raum und bald haben wir den Schlüssel und dann passt die Sache.
Ja, also die Schlüssel sind schon mal irgendwie ein Stück Voraussetzung. Genau. Also in vielen Hackspaces erwartet man eben, also wer andere Hackspaces kennt, erwartet vielleicht ein bisschen zu viel jetzt erstmal.
Ja.
Also es ist da keine 24-7 Bespaßung oder sowas, dass
Nein,
man einfach so
Fall.
Hinkommen kann.
Nee, das ist erst so, dass wir uns halt jetzt schauen, dass wir uns mal regelmäßig einmal die Woche treffen und dann vielleicht noch ab und zu mal mehr. Einfach weil, ja, einfach um ein bisschen was aufzubauen. Und dann irgendwann vielleicht wird es ja auch dann mal so 24-7, aber ja.
Aber wir haben jetzt einen tollen Raum.
Ja.
Und also ich finde, der sieht echt toll aus.
Und gedacht ist das Ganze mal, um was basteln zu können. Sei es jetzt Software oder auch hardwaremäßig, sei es, dass ich irgendwelches Zeug ruminstalliere oder sei es, dass ich, irgendwas rumlöte oder was weiß ich, und vor allem, dass ich, muss ich das Zeug jedes Mal aufräumen?
War das ein nicht bisschen Sinn, in ein Regal reinstellen.
War das nicht der Sinn eines Hackspace, dass man eben das nicht muss?
Ja, man muss es nicht unbedingt. Also ich dachte auch am Anfang, ja, aber das Bürgernetz, also das ist da jetzt nicht so aktiv in dem Raum.
Ja, die sind einmal in der Woche dienstags zu 3 bis 5 da und also 5, wenn es hochkommt. Außer es ist eine besondere Sitzung oder so, dann sind ein paar mehr da. Also ja.
Wenn man mal was Größeres hat, dann sollte das gar kein Problem sein, dass da auch mal ein paar Tage stehen zu lassen.
Genau.
Und ansonsten es so wirklich aufräumen. Man hat halt da seinen Platz, wo man das dann aufräumen kann und ist dann auch nicht weit weg.
Ja, wenn ich das richtig verstanden hatte, wollten auch die Leute vom Bürgernetz da mal wieder mehr machen.
Genau.
Sie hatten nur jemanden gebraucht, der da mal aufräumt.
Ja, genau, sie haben jemanden gebraucht, der umbaut und das haben wir gestern gemacht. Also umbauen ist zu viel gesagt. Alte Bank raus, neue Stühle, Sessel rein und fertig. Tische noch verschieben.
Genau,
ja.
2 Regale aufgebaut.
Genau.
Wenn jemand über eure Kabel stolpert, seid ihr dann versichert?
Die Kabel gehen durch die Vorhangstange.
Stopp. meintest du jetzt Eigenversicherung oder Haftpflicht?
Auf jeden Fall irgendwer, auf den man die ganze Schuld abwälzen kann. Und vor allem die Kosten.
Na, der Betreiber ist das Bürgernetz.
Nein. Der Betreiber ist eine imaginäre Person, die sich Ulm CCC nennt oder so.
Das ist eine juristische Person.
Nein, eben nicht.
Nicht mal. In Ulm.
Genau. Also wenn denn sowas käme...
Eigentlich ist es der CCC schon. Hamburg.
Genau, die sind schuld. Nein, da fällt schon niemand über Kabel.
Wo wir gerade dabei sind, dass man Hacker vernetzen kann. Jürgen, kannst du mal erzählen, was es mit den Telefonkonferenzen des RFA München auf sich hat?
Ich wollte auch mal was sagen zu dem Hackerspace. Also ich meine, wir haben da 2 Rechner stehen, Hardware kommt dann noch zum Basteln, also da wird es eine Lötstation geben und ich meine, man trifft da dann einfach Leute, mit denen man sich austauschen kann und da auch mal was zusammenbasteln kann. Ich meine, bei uns beim lokalen Treff haben wir so ein bisschen das Problem, dass man sich da hinsetzen kann, aber sonst nicht viel anstellen kann. Man könnte vielleicht noch einen Computerraum, aber das gehört halt der Uni und da kann man nicht viel Schabernack treiben. Und so trifft man sich da halt und ja, kann Spaß haben.
Und vor allem ist es halt auch, man kann halt, jetzt habe ich eine tolle Projektidee, aber alleine schaffe ich die sowieso nicht, aber dann gibt es halt noch 2 Leute, die man dann dafür begeistern kann, dann trifft man sich und eben für das ist es eben gedacht. Ja. Okay, jetzt zu dir.
Gut, also wie gesagt, dieser Regio-Treff und vielleicht kann ich in dem Aufwasch auch was zu diesen Telefonkonferenzen sagen. Also es sind nicht vom RFA München, die machen nur die Technik da dazu, sondern es ist im Grunde sowas wie ein Regio-Treff, nur eben per Telefon. Und ja, man bespricht eben aktuelle Dinge, was geht so im CCC ab. Und also jetzt gerade bei dem Regio-Treff in Berlin, auf dem Kongress ging es auch darum, naja, was für Veranstaltungen kommen denn so als nächstes auf uns zu und welche Sachen kommen so pressemäßig. Und also nächstes Jahr gibt es, oder dieses Jahr muss ich sagen, letztes Jahr war es noch nächstes Jahr, ist so schwierig immer am Jahreswechsel. Also 2010 wird es in Köln die Sieglind geben, die Karlsruhe planen wieder eine Gulasch-Programmiernacht. Die haben aber noch gar keinen Termin festgelegt, weil es gibt so viele andere Termine. Das Easter Hack wird wieder stattfinden dieses Jahr in München, wo es schon mal war, in diesem eine Welthaus. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch, ich glaube, seid alle zu jung dazu, ne?
Gar nichts.
Nicht wirklich.
Ja, Easter Hack ist so ein kleineres Treffen immer an Ostern, das der CCC jetzt auch schon seit einigen Jahren macht. Und alle 2 Jahre findet es in Hamburg statt. Und in den Jahren dazwischen ist es dann immer irgendwo in der Republik rum. Und ja, in Wien war es schon, in München war es schon, in Düsseldorf. Ich weiß nicht, gibt es sonst noch einige Städte bestimmt.
Okay.
Ja.
Wir waren jetzt schon bei Tag 3, nicht wahr? Okay.
Ja, gerade so, ne?
Ja, wir wollten eigentlich da anfangen. Was gab's denn da?
Ja, nochmal Meta zum Lokaltreff. Es scheint sich ja, also weiß nicht, inwiefern es die Hörer interessieren wird, was geändert zu haben. Wir müssen jetzt scheinbar Verein werden, oder wie sieht es aus?
Ja, ja, also es gab im Sommer eine Mitgliederversammlung, wo eine Satzungsänderung verabschiedet wurde, und die Satzungsänderung schreibt den Auferkreisen jetzt vor, dass sie Verein sein müssen, ein eigener Verein. Gerade eben aus so haftungs- und steuertechnischen Gründen, da gibt es schon so ein paar Sachen. Also wenn man eben irgendwie ein bisschen Geld umsetzt, dann
wär's sinnvoll.
Sollte man eben ein Verein sein, weil dann kann ein Verein, der macht das eben für satzungsgemäße Ziele, und wenn die Satzung dann passt, dann darf das auch das Geld sein, das vom CCC e.V. kommt. Jetzt sind wir kein Verein, und naja, das Finanzamt könnte natürlich auf die Idee kommen, wenn wir denn kein Verein sind hier in Ulm, dann hat wohl der CCC e.V. eine Firma in Ulm. Weil der überweist da ja Geld hin. Und wenn das eine Firma ist, dann muss sie ja auch irgendwie Steuern zahlen. Und naja, das ist der Grund, warum jetzt alle Erferkreise Verein sein müssen. Hauptsächlich eben deswegen, weil die meisten der Erferkreise auch tatsächlich wirklich Umsatz haben, weil wir geben ein bisschen Mitgliedsbeitrag für Free FM aus, ein bisschen Miete für unseren Server, und naja, das war es dann im Wesentlichen. Also da ist nicht viel geboten, aber bei vielen, die eigene Vereinsräume haben, und die haben auch richtig, geben auch richtig Geld aus und müssen auch mehr Geld einnehmen. Und deswegen sind wir der letzte Erferkreis, der keinen eigenen Verein hat. Und naja, da ging es jetzt dann auch drum bei diesem Regio-Treff, und es hieß dann, ja, wir haben mal unsere Anwälte befragt, wie denn das jetzt sei, und ihr müsst ja als Verein sein. Aber jetzt sind wir doch schon seit, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so Erferkreis. Eigentlich ist Ulm Erferkreis, seit es den Begriff überhaupt gibt. Uns gab es irgendwie schon vorher, also zumindest ist mir das anfangs nie aufgefallen, dass wir Erferkreis wären, sondern irgendwann ist der Begriff entstanden, und dann hieß es, ja, ihr seid es auch, und dann, interessant.
Ja, und jetzt wollen wir das auch sein.
Ja, genau, aber eigentlich müssen wir dazu einen Verein werden. Aber es gibt da gewisse Übergangsfristen, und bei dem Regio-Treffen meinte dann, ja, sie hatten ihre Anwälte befragt, und wenn ihr jetzt schon seit 20 Jahren Erferkreis seid, dann können natürlich die Übergangsfristen auch so 20 bis 30 Jahre betragen. Also wir haben noch ein bisschen Zeit zum Verein gründen.
Okay. Ja, wenn das mit dem Hackspace ein bisschen größer wird, muss man dann vielleicht schon mal überlegen, ob man einen gründet, weil wirklich auch zum Absichern und allem. Ja.
Genau, macht das.
Ja, irgendwann dann vielleicht.
Also jetzt würde ich ja aus Prinzip irgendwie schon mal sehen, also...
Ja, so Verein gründen wird doch nicht so schwer sein. Man braucht halt drei Leute.
Ja, ja, also
und eine Satzung. Du brauchst eine Satzung, also du brauchst dann einen Kassenwart. Du
ja,
brauchst
drei Leute. Schriftführer, Kassenwart, Kassierer.
Du brauchst mindestens zwei Leute. Ich glaube, du brauchst mindestens sieben, um einen zu gründen oder sowas.
Ich dachte, mit zwei geht's.
Nee, drei.
Nein, das ist ein
Vorsitzender, Schriftführer, Schatzmeister. Ja,
du sprichst vom Vorstand.
Und dann brauchst du, ich weiß nicht, ob du nochmal Mitglieder nochmal brauchst.
Ja, ich glaube, dass da ein paar Leute da sitzen, die sagen, ja, ja, modern
genau. Handling. Daran soll es ja nicht scheitern.
Soll es jetzt nicht scheitern.
Es scheitert an der Satzung.
Und am Aufwand. Nein, auch an der Satzung soll es nicht scheitern, ja, weil es gibt genügend Erferkreise, da kann man sich was zusammenkopieren. Wenn man dann nicht den Ehrgeiz hat, dass
ist das dann irgendwie gecopyrightet?
wir sind ja beim CCC.
Ja,
ja, und?
Ja, ja. Was mit Gesetzestexten? Ist das nicht so was Ähnliches?
Nein. Hier sind es Vertragstexte. Das kann durchaus gecopyrightet sein. Die Frage ist, wie haben es die ausgestaltet?
Ja, aber wie gesagt, das ist alles nicht das Problem.
Ja.
Es gibt zwei kleine Probleme, die bei uns eigentlich dagegen sprechen, dass wir einen Verein haben. Das eine ist, keiner will es machen, also irgendwie wirklich Vorsitzender und sowas. Ich weiß nicht, der Herbie wird bestimmt einen Kassenwart machen, weil er hat ja eh schon die Kasse.
Er wird begeistert
weil
sein.
Weil seit es diese Erferkreis-Rückerstattungen gibt, also ein bisschen Geld von, vom CCC e.V., seitdem müssen wir ein Konto haben. Vorher war die Kasse irgendwie so eine Kartonbox, die bei Franke Büro stand.
Ja.
Ja, und das andere ist, ich glaube, der Volker, der ist so ein bisschen immer aktiver Vereinsgegner gewesen. Weil, naja, wenn wir einen Verein haben, dann ist der CCC ja mehr ein Verband und Verbände mag er nicht. Weil das ist so was Ähnliches wie Kirchen. Und
ja, okay. Jetzt so ein bisschen abgekommen vom Thema.
Was für ein Thema?
Ja, Thema 26C3. Und jetzt sind wir bei Tag 3.
Hey, das ist der erste, ja, also erste das erste Vortrag. Mal, dass diese Tag heute gefallen ist.
Thema.
26C3.
Das haben wir schon öfter erwähnt.
Haben wir?
Ja, ganz am Anfang und zwischendurch
auch
mal. Haben wir öfter erwähnt.
Oh.
Genau. Also ich habe auf jeden Fall C3 gesagt schon mal. Ich weiß nicht, ob 26C3, aber C3 auf jeden Fall.
Also 26C3, einfach der 26. Chaos Communication Kongress.
Genau.
In Berlin.
Genau.
Im BCC.
Genau.
Wobei die Zählung sehr gewagt ist, weil es nicht der 26. in Berlin ist.
Das ist richtig.
Ja. Das ist der 26. Anfangs, Kongress.
Ja. Immerhin. Anfangs waren die Kongresse immer in Hamburg. Und dann war er einmal in Berlin und noch ein paar Mal in Hamburg. Und ab da war es dann immer in Berlin. Irgendwie so.
Und da mindestens an drei verschiedenen Orten.
Ja, Phil, Katja, Leo und ich waren da gemeinsam in Berlin und als wir da angekommen sind, haben wir auch gleich einen Blog drüber eingerichtet, weil wir uns unbedingt mitteilen wollten. Da stehen jetzt auch ein paar Video-Empfehlungen drauf und so. Wer Lust hat, kann da mal draufschauen. Das ist die awesomespacegeeks.blogspot.com. Genau, da ein bisschen was über den Kongress. Fotos und Links zu Videos.
Wird auch natürlich auch noch verlinkt.
Ja, schon, das kriegt man hin. Kann ich eigentlich gleich machen.
Ja, also erster Vortrag, Tag 3, der CCC-Jahresrückblick war ein gewisses Highlight. Da sitzen immer irgendwie so eine Handvoll Leute auf dem Podium vom CCC-Vorstand oder halt die großen Macher und erzählen dann, was sie so das Jahr über getrieben haben.
Und der war echt toll. Also ich war leider nicht dabei, aber ich habe mir gestern und heute das Video dazu angeschaut.
Oh ja, dann ist es bei dir viel frischer. Erzähl mal was drüber.
Ja, es fängt eben an, chronologisch, einmal durchs Jahr 2009 war das jetzt. Und sie haben erzählt, was alles gemacht wurde. Und vielleicht ganz groß, ganz grober Überblick. Es war einiges Lustiges. Es war viel los mit Vorratsdatenspeicherung und Zensur gerade dieses Jahr. Da gab es einiges. Also sie haben über viele Demos erzählt, leider auch nicht nur Gutes, auch über Polizeigewalt an Demos. Das war, glaube ich, im Oktober dann.
Mhm. Bei der Freiheit statt Angst zum Beispiel.
Genau, bei der Freiheit statt Angst Demo. Mhm. Ja, ist aber auf jeden Fall, war echt cool, der Vortrag. Ging auch sehr lang, so was haben sie, 2 Stunden haben sie, glaube ich, für das, sehe ich hier. Ja.
Ja. Ja, also da wird halt wirklich, was das Jahr über passiert ist. Einige waren auch als Gutachter beim Gericht in Karlsruhe, beim Bundesverfassungsgericht, haben da so berichtet, wie die Richter so drauf sind und was die so wissen wollen und dass die Richter nicht so ignorant seien, wie man sich das manchmal so vorstellt. Also gerade beim Bundesverfassungsgericht muss das wohl, die wollen dann wirklich was wissen.
Ja, in Karlsruhe sind ja öfter Leute vom CCC als Gutachter. Was war es gerade zu dem Wahlcomputer-Urteil, beziehungsweise weshalb waren Sie diesmal da?
Ich glaube, es ging gerade um die Vorratsdatenspeicherung.
Ah, genau, um die Vorratsdatenspeicherung, richtig. Da war
es ist ja immer mit so einem gewissen Delay. Da muss erst das Gesetz da sein, dann muss jemand dagegen klagen und dann geht es durch die Mühlen der Bürokratie und bis dann das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass das alles nicht so toll war mit dem Gesetz und dann machen die Politiker ein neues Gesetz und das ist dann noch mehr Müll und dann geht's wieder durch die Instanzen und irgendwie so. Also das, was aktuell in der Politik entschieden wird, das dauert dann immer eine Weile, bis es vom Bundesverfassungsgericht dann gekippt wird.
Ich sehe gerade, ihr habt Werwolf gespielt.
Natürlich.
Genau, das war auch der Grund, warum wir zum Jahresrückblick nicht konnten.
Also es war einfach zu früh, der Jahresrückblick, nach dem Werwolf-Spiel.
Was ist dieses Werwolf?
Es ist das Schöne am Kongress ist ja, dass man mal mit anderen Leuten im Real Life in Kontakt kommt. Und da muss ich natürlich nicht nur wissenschaftliches austauschen und
gemeinsam arbeiten, das geht auch sonst online, sondern man spielt auch mal gemeinsam. Zum Beispiel Gesellschaftsspiele wie Werwolf. Ihr kennt es vielleicht unter anderen Worten wie Mörder von Palermo oder was gibt es noch für Namen. Es gibt die Guten und die Bösen und jedes Mal versucht, die anderen abzumurksen.
Genau. Und alle schlafen, außer die, die dann gerade wach sind.
Also es gibt durchaus immer ein paar Typen, die tatsächlich, frag mich nicht, wie die das schaffen, mehr oder weniger die 4 Tage durchmachen. Also immer in den Nächten, wo die anderen schlafen oder im Schlafsack sind oder irgendwo zu Verwandten oder ins Hotel, die dann im Prinzip sich noch an die Tische setzen und mit irgendwem zocken.
Danke, Mate. Dank Club Martin.
Ah, so funktioniert das. Ja, und im Prinzip die Nacht durchmachen, indem sie Poker spielen oder Brettspiele oder noch ein paar
Gesellschaftsspiele.
Oder Werwolf. Ja.
Genau.
Ja, wer von euch ist jetzt Club Martin-Fan geworden?
Ich.
Ich habe nicht herausgefunden, wo ich sie kaufen kann in Ulm.
Beim Bürgernetz.
Du kannst sie unter anderem in Heidenheim tatsächlich kaufen. Da gibt es einen Getränkehändler, der die hat. Es bestellen auch manchmal hier in der Umgebung Leute mal so ein bisschen mehr, also so, ich glaube, 10 Kästen ist die Untergrenze, dass man sich beliefern lassen kann. Das hat mal einer von uns gemacht und versucht dann immer, was weiß ich, die Kästen wieder irgendwie so an den Mann zu bringen oder. Und ja, wenn da mal wieder genügend Anlieger, was weiß ich, dran, würde der möglicherweise mal auch wieder so eine Runde bestellen.
Also zum Kongress trinke ich immer gern mal irgendwie so 1-2 Mate, aber unterm Jahr muss ich das eigentlich nicht unbedingt gehabt haben. Da bleibe ich bei unserem Ulmer Hackergetränk beim Afri. Ich glaube,
ist ja was ganz anderes.
Das Zeug kann man doch nicht trinken.
Ja, ich weiß, du stehst mir auf die Imperialisten-Cola.
Natürlich.
Also ich finde gerade, wenn wir gerade bei Cola sind, finde ich die Fritz-Cola ganz gut.
Fritz-Cola ist toll.
Die ist voll gut, aber ja, die ist ziemlich teuer, habe ich bemerkt.
Was ich auch witzig fand.
Die Fritz-Cola, die ist da im KW Plus gibt.
Weiß ich nicht, ob es...
So langsam sind wir so mit unserem Werbeblock mal durch.
Genau. Ich wollte sowieso noch was fragen.
Was ich fand in Berlin, da waren wir in einem Laden und wollten uns irgendwie was zu trinken kaufen. Und dann gab es irgendwie normale Club Mate, Club Mate Cola, Club Mate Weihnachts Edition und...
Alle in welchem Laden wart ihr?
Das war so ein, weiß nicht, so um die Ecke Kiosk, da wo wir gewohnt haben.
Jetzt wäre interessant, ob der das ganze Jahr hat oder ob der explizit ein Weihnachtsgeschäft hat.
Ja, also in Berlin ist Club Mate generell Kultgetränk wohl. So kam das wohl auch eher zum CCC, obwohl die Erlanger da fast an der Quelle sitzen. Und die machen ja auch immer diese ICMP, diese I Love Club Mate Party.
Einlauf.
Meint ihr etwa, dass die Abkürzung ICMP für irgendwas anderes stehen könnte? Also vor allem im Informatikumfeld würde man doch nichts anderes als I Love Club Mate Party Dorf hinter ICMP vermuten, oder? Spaß beiseite. Ich glaube, die Berliner kennen das generell und so hat sich das dann irgendwie in der Hackerszene auch verbreitet. Also in vielen Alpha-Kreisen ist Club Mate gang und gäbe. Nur in Ulm hat sich es noch nicht so durchgesetzt.
Vielleicht ja mit dem Hackspace.
Mit der Vereinsgründung dann.
Ja, oder so.
Ja, wahrscheinlich.
Und dann wurdest du die Satzung geschrieben oder was auch immer.
Möglichst lange verhindern.
Genau.
Also um ehrlich zu sein, mir hat es jetzt auch nicht so richtig geschmeckt, aber ich habe gehört...
Mir auch nicht.
Es braucht
ist ja, nicht besonders toll.
Also Jürgen hat mich erstmal gefragt, wie viel ich denn schon davon getrunken hatte und danach gemeint, ja, es kommt mit der Zeit. Das ist wie bei Kaffee. Also am Anfang schmeckt es einem gar nicht und dann...
Das klingt sehr nach Drogenkonsum.
Ja, das ist Koffein drin. Koffeinsucht.
Nein, nein. Also wenn es so diese Gewöhnungsdrogen sind, die eigentlich vollkommen widerlich sind, wo der Körper schon sagt, nein, das will ich nicht. Und man sie erstmal trimmen muss, damit man danach nicht mehr davon loskommt. Ja, das ist eigentlich so anfixen und...
Ja gut, ist aber bei Bier nicht anders. Ich meine, als kleines Kind probiert man mal vielleicht am Bierglas seines Vaters und denkt sich, geht, was trinkt der da? Und dann mit der Zeit.
Ich meine, es sollte noch nicht.
Aber mit der Clubmate ist es wie mit allem. Wir sind alle Individualisten.
Ich nicht.
Ja, genau. Ja, vielleicht können wir nochmal zum Tag 3 kommen. Ich habe nämlich gerade einen interessanten Vortrag entdeckt, weil das ja auch diesen September, glaube ich, aktuell wird mit Technik des neuen elektronischen Personalausweises. War da jemand?
Ja, ich habe mir das mal so ein bisschen angehört. Im Grunde wollen sie beim Personalausweis so ähnlich wie beim Pass, so mit Chip und mit Fingerabdrücke, wobei die Fingerabdrücke sollen noch freiwillig sein.
Ja.
Da kommt das Ganze jetzt auch.
Ja, ich muss zum Glück dieses Jahr noch einen neuen machen. Sowieso, ja, und allen anderen also empfehle ich auch, aus Versehen ihn verloren zu haben.
Vorher noch sich einen zu besorgen. Ja.
Okay. Was war denn noch?
Ja, also eines der Highlights immer beim Kongress ist der Nordjahresrückblick, aber ich glaube, da war niemand von uns.
Was ich noch zum...
wir haben den Stream gesehen.
Ah, sehr schön.
Wir sind nicht mehr reingekommen in den Nordjahresrückblick.
Ja, was ich noch zum Personalausweis
sagen... Ja, du kannst da nicht gewesen sein, da waren wir nicht beim Inder.
Ja.
Stimmt, was haben wir dann im Stream gesehen? Ah, das war am nächsten Tag, genau.
Ja, was ich noch zum Personalausweis sagen wollte, ich meine... Ich habe mir nur den Vortrag nachträglich angeschaut und was ich so mitgenommen habe, war, es gab so eine Debatte, welche Größe das Ding haben soll. Da hat man so gemeint, also entweder immer das Standard-Chipkartenformat, aber da sieht man, weil man damit dieses kontaktbehaftete Chipkarten-Format benutzen kann. Ich meine, man kann es dann irgendwo reinstecken und dann die Daten auslesen, aber da hat man gesagt, nee, also da sieht man, dass das Bild viel zu klein und da hat man sich überlegt, nicht vielleicht das größere Format zu nehmen und dann RFID zu benutzen. Und jetzt am Ende ist es halt das kleine Format mit RFID. Also
genau, Nachteile von allem vereint.
Genau.
Super. Ja, ich finde die kleinen Karten schon besser als dieses große komische laminierte Teil, aber
ja, es mit ist RFID vielleicht bequemer rumzutragen, aber du willst weder ein RFID drauf haben, jetzt gibt's ein, noch will man eigentlich, dass jeder dann die große Lupe auspacken muss, um überhaupt das Foto drauf zu sehen.
Ja, man kann das Foto ja ein bisschen größer machen, steht halt weniger Text drauf. Wofür muss ich meinen Künstlernamen oder Glaubensnamen drauf haben?
Frag mal Padelun.
Ja, ich wollte mir auch mal einen draufsetzen.
Also gerade die Künstler...
Hat von euch schon mal jemand Padeluns Ausweis gesehen?
Nee.
Also ich war mal bei einem bei einer Key-Signing-Party auf dem Kongress und Padelun war angemeldet. Ich habe mich echt gefreut, jetzt sehe ich mal seinen Ausweis und sehe mal, da soll ja angeblich Padelun draufstehen. Aber er kam nicht, schade.
Oh, verdammt.
Das war allerdings nicht dieses Jahr, sondern irgendwie vor ein paar Jahren.
Ja, also ich habe mir auch mal überlegt, einen Nickname drauf machen zu lassen oder so, aber ja, geht nicht so leicht. Obwohl Glaubensgemeinschaft geht relativ leicht noch. Ich gründe einfach einen Glauben und dann, ja.
Und deine vielen Ichs stellen die Gemeinschaft, ja?
Genau, ist ja nicht so schwer. Also mit Tom und so, dann geht es schon.
Ja, schon, aber wenn regelmäßig kommunizierst du mit deinen Ichs.
Andauernd.
Nicht, dass du sie nachher den einen oder anderen vernachlässigst.
Nee, das geht schon. Zur Not reden sie untereinander.
Du weißt schon, dass der Platz für die Anzahl der Nicknamen begrenzt ist.
Es muss ja nur meiner drauf.
Welcher? Der Sammelname der Gruppe.
Genau, sozusagen. Bei denen sich alle angesprochen fühlen.
Das wäre ja dann wieder eine juristische Person.
Ja, ist doch egal.
Im Moment eine Körperschaft in diesem Sinne erstmal.
Okay. Ja, weil es ein Körper ist.
Ja, wir schweifen mal wieder ab. Vielleicht sollten wir noch was erwähnen, nämlich, dass wir alle beim Inder waren. Das ist so eine Tradition bei den Ulmern. Es kommen ja auch viele Leute zum Kongress, die jetzt... Naja, früher mal in Ulm waren und inzwischen irgendwo in die Schweiz ausgewandert oder sonst irgendwo hin sind.
Oder nach Neufünfland.
Ja, Neufünfland. Wer ist in Neufünfland?
Passt nicht Mirks mal?
Nee, Mirks ist in Bayern.
Ach, der ist in Bayern, das ist fast Neufünfland.
Ja, aber in Berlin gibt es auch welche und in Hamburg und ich weiß nicht. Also wir haben unsere U-Boote inzwischen fast in allen Erfahrkreisen. Aber beim Kongress trifft man sich dann halt wieder und es gibt dann immer einen Tag, wo die Ulmer alle zusammen zum Inder essen gehen. Und naja, wir hatten uns eben dieses Mal den Tag 3 rausgesucht, weil Tag 1 hatten wir es organisiert, Tag 2 war Regio-Treff, Tag 4 fahren alle schon wieder weg, also bleibt nur Tag 3 übrig. Und so mussten wir eben auf den 500 Jahresrückblick verzichten. Aber zusammen zum Inder essen gehen. Die Inder in Berlin sind einfach, naja, indischer als wie die Inder in Ulm, möchte ich mal so sagen.
Okay. Ja, war sonst noch jemand auf einem interessanten Vortrag am dritten Tag?
Ja, Peanut Butter and Plastic, the Industrial Revolution.
Ah.
20.30 Uhr im großen Saal. Das war toll. Also ich war echt beeindruckt.
Okay.
Und zwar Leute, die sich selber CNC-Maschinen bauen. Und dann zum Beispiel aus Plastik Teile in 3D drucken. Und
ja.
Also sowas, das habe ich zum ersten Mal gehört auf dem Kongress. Und echt super. Deswegen gemeint, sie haben angefangen mit Erdnussbutter, wo sie sich dann ihren Wetterbericht auf den Toast gedruckt haben.
Rapid Prototyping. Ach ja, apropos, ich hatte dann noch ein Projekt, das SMS to Toast. SMS to Toast.
SMS to Toast, das ist cool.
Wird das dann auf den Toast gebrannt? Oder?
Genau.
Ah ja.
Voll cool.
Ja, oder wir bauen uns so ein CNC-Ding und
das dann Erdnussbutter draufschreibt.
Genau, oder Honig oder was. Oder,
ja, voll gut. Auf dem
Kongress hat man wirklich so ein Ding in Action gesehen. Also unten im Hack Center war ein Teil des aus Zucker, glaube ich. Blender-Files wirklich in 3D modellieren konnte.
Ja, ja, da gibt es einige so Rapid Prototyping Sachen, die dann ziemlich abgefahren sind teilweise.
Ja, Sie haben auch gemeint, also das habe ich auch auf im CCC-Jahresrückblick, glaube ich, gehört, dass irgendjemand mal einen Handschellenschlüssel da so aus Plastik ausgedruckt hat und der hat dann auch funktioniert.
Ja, genau, in Holland irgendwie.
Genau, in holländischen Handschellen kann man mit so einem ausgedruckten Schlüssel aufschließen.
Also die Polizisten haben alle die gleichen Handschellen, die schließen sich alle mit dem gleichen Schlüssel und sie mussten dann nur noch einen Polizisten überzeugen, dass sie es mal ausprobieren dürfen. Und
sie haben es dann auch geschafft, das hat funktioniert.
Ja. Die sind ja nur dazu da, dass die Person selber sich nicht so leicht befreien kann.
Die muss ich halt vorbereitet haben, muss den halt dabei haben.
Das geht auch mit einem Stück Brillen in den Griff oder so.
Ja, aber Zuckerschlüssel sollte man nicht im Mund aufbewahren.
Ja, also wenn du sie vernichten möchtest oder Beweismittel...
Ja, anschließend klar.
Ja, voll gut.
Nein, früher hat man Schlüssel aus anderen Gründen verschluckt, jetzt, weil man gerade Hunger hat.
Ich mach mir nachher wieder ein.
Hat sich von euch jemand das Video anguckt für einen Nordjahresrückblick?
Ja, ich hab's gesehen.
Ja. Es ist doch im Grunde Pfefe-Blog Revisited, oder?
Ich muss sagen, ich habe den Pfefe-Blog vorm Kongress noch nicht gekannt.
Ah, schade.
Aber ja, aber es ist echt cool. Also es macht Spaß, sich das alles nochmal anzuhören.
Und wobei eigentlich ist die Logik andersrum. Also diese Veranstaltung gibt es ja jedes Jahr beim Kongress und die gab es auch schon, als es den Pfefe-Blog noch nicht gab. Und irgendwann hat Pfefe beschlossen, naja, also eigentlich hätte er da so viel zu erzählen, er könnte da jeden Tag was drüber erzählen. Dann hieß es ja, mach doch einen Blog. Na gut.
Ja, der Frank Rieger war da auch noch dabei, außer dem Felix von Leitner und... von dem bin ich eh Fan, vor allem seit der Keynote. Der macht das echt gut. Der Fnord-Jahresrückblick war echt witzig.
Erklärt mir jetzt bitte schon nochmal den Begriff Fnord.
Leo.
Ich keine Ahnung. Das soll doch irgendwie so ein aus einer alten Sprache ein Begriff sein. Wir können ja mal Musik machen und dann.
Dann suchen wir das. Dann Wikipedia nennen wir das oder so.
Ja. Also ich nehme das mal gerade als entsprechenden Vorschlag. Mach noch mal ganz kurz Musik. Okay, hier ist wieder Radio Free FM mit Def Radio. Wir unterhalten uns heute über den 26C3, den Rückblick auf den 26. Chaos Communication Kongress, der jetzt gerade im Dezember stattgefunden hat. Wir waren mittlerweile bei Tag 3. Haben wir noch was zu Tag 3?
Will noch irgendjemand?
Ja, schön, dass wir das Fnord übersprungen haben.
Stimmt, was ja, war denn jetzt?
Der Fnord-Jahresrückblick. Der wollte erklären, was ein Fnord ist.
Also laut Wikipedia ist Fnord ein Kunstwort, bekannt aus der Illuminatis-Trilogie. Und steht sinnbildlich für die Konditionierung durch gezieltes Einspielen von Information und Desinformation und die sich daraus ergebenden Manipulationsmöglichkeiten vor allem für die Massenmedien und den Staat.
Was ist Konditionierung?
Das ist, wenn du deinem Hund Pavlovsche Effekt denkst zum Beispiel.
Ja, richtig.
Ja, also ein typisches Beispiel ist in so Politikerreden, wenn die dann sagen, ja, und das ist wegen der Arbeitsplätze. Dann ist es völlig egal, was sie sonst so alles gesagt haben, weil, ja, dann muss es ja richtig sein.
Dazu passt dann auch der Vortrag und die Sendung Manipulationspsychologie.
Genau. Du meinst jetzt das, was wir gehalten hatten?
Genau, das okay. Von Georg und so. Mhm. Damals, also unser Chaos-Seminar, ich weiß nicht, gibt es da Aufnahmen? Ja, eher nicht, oder?
Egal was, so ein bisschen. Egal, was ja, rauskommt, es wird nochmal eine weitere Aufnahme des Chaos-Seminars geben, an anderer Örtlichkeit zu Ende Dezember. Februar.
Ende Februar, gut, ja.
Anderes das passt dasselbe.
Ja, Ende eines Monats.
Ich habe den veröffentlichten Zeitraum rausgegeben. Irgendwann zwischen Februar und Dezember kommt es raus.
Okay.
Ich bin realistisch.
Ja. Wichtig.
Ja, lässt's einfach alles bei Wikipedia nach. Wikipedia ist ja alles relevant, wissen wir doch, nicht wahr?
Ja, stand hier auch
irgendwo. Wegen Irrelevanz gelöscht.
Genau, das war am Tag 4 dann der erste Vortrag im Saal 1. Genau. Nannte sich Wikipedia wegen Irrelevanz gelöscht. Und da gab es ja im Vorfeld so einige, naja, sagen wir mal, Misstöne. Weil da ein gewisser Benutzer namens Weißbier einige Löschanträge gestellt hatte zu, naja, so ziemlich allen Themen, die irgendwas mit CCC zu tun haben.
CCC ist auch nicht so wichtig.
Genau, völlig irrelevant.
Ja, da fällt mir gerade eine coole Story ein. Wir waren ja, also ein paar von uns von der Informatikfachschaft waren auf der KIF, Konferenz der deutschsprachigen Informatikfachschaften, und irgendwann nachts um 3 beim Abschlussplenum hat dann einer gemeint, er muss jetzt mal einen Wikipedia-Artikel erstellen über das, den KIF-Konsens. Das ist halt so, ja, wie man abstimmt und so, dass man eben nicht unbedingt so abstimmen muss und alles passt schon, außer es ist jemand, kann damit nicht leben. Und irgendwie 10 Minuten später war der Löschantrag, 15 Minuten später war sie wieder gelöscht. Nachts um 3.
Ich glaube, KIF-Konsens ist so ähnlich wie früher beim Usta.
Ja, ja, so passt schon.
Also wenn wir schon beim Tag 4 sind, sollen wir vielleicht sagen, am Tag 4 gab es für die ersten 200 Leute, die ein Tagesbändchen aus irgendeinem vorausgehenden Tag jetzt vorweisen konnten, kostenfreien Eintritt.
Und, hat es funktioniert?
Ja.
Ja, Katja musste extra früher aufstehen dafür. Mhm. Leo und ich haben das nicht gepackt. Wir sind dann ein bisschen später zum Kongress gekommen am letzten Tag. Es wurde jeden Tag ein bisschen später.
Dank Werwolf.
Dank Werwolf. Aber Werwolf ist toll, also ist nur zu empfehlen. Mhm. Auf der Kongressseite gibt es da auch Links dazu.
Also ganz kurz, wenn ihr es jetzt schon mehrmals erwähnt, was ist Werwolf? Ein Rollenspiel oder mehr ein Brettspiel oder
ein Gruppenspiel? Brettspiel. Ein Gruppenspiel.
Genau, und die Personen bekommen Rollen zugewiesen. Es gibt nämlich ganz grob Werwölfe und Dorfbewohner. Und dann noch
also ein doch ein Rollenspiel.
Ja, sag ich.
Jein. Ja. Man spielt nicht seine Rolle aus, sondern die Gruppe. Ja.
Ja, Rollenspiel mit Teams.
Ja, und dann gibt es noch ein paar andere Charaktere, die optional sind.
Teamkill.
Und es ist so, es gibt eine Nachtphase, da müssen alle die Augen zumachen und die Werwölfe einigen sich auf ein Opfer, das dann umgebracht wird, das ist dann am nächsten Morgen tot. Und am Tag diskutieren alle darüber, wer könnte Werwolf sein.
Und wird gelyncht.
Und am jeden Tag wird eine Person gelyncht. Genau.
Na gut. Kommen wir vielleicht wieder zu Tag 4, ne?
Wir haben das Spielziel vergessen. Ja, jede Seite will die andere auslöschen.
Ja, genau. Das Spielziel ist, die Werwölfe wollen die Dorfbewohner auslöschen und die Dorfbewohner wollen alle Werwölfe töten.
Oder die Verliebten wollen alle anderen töten.
Ja, das wäre noch optional.
Oder der Emo will einfach alle anderen, will, dass er getötet wird. Oder je nachdem, was man dann noch für Karten hinzu erfindet.
Also auf awesomespacegeeks.blogspot.com gibt es auch einen Link zu der Spielanleitung, wen es interessiert.
Das Spiel könnt ihr spielen ab 8 Spielern und ich habe so Erfahrungen gemacht,
dass das. Mit weniger. 6, 7.
Ja, dann wird es halt ein bisschen kritisch mit Spielleiter und so, aber ab 8 ist, also die Verkaufsversion ist ab 8 und es geht bis 50 oder so hoch.
Warum muss man da was kaufen?
Man kann es kaufen, man muss nicht.
Meine Schwester hat es, habe ich danach rausgefunden. Ziemlich cool.
Ja.
Du kannst es ganz schnell machen, einfach mit Zettel selber schreiben.
Ja, aber es gibt auch coole Karten und so, damit Erweiterungen noch irgendwelche Häuser und was weiß ich was. Ja, da haben sie sich ein bisschen Gedanken gemacht. Dann.
Ja, jedenfalls wurde es deshalb am 4. Tag etwas spät. Es ging dann auch nicht ganz mehr ganz so lang.
Was heißt etwas spät?
Ich weiß nicht, wann sind wir da?
Wir sind ja erst.
Also eigentlich ganz normal.
Was war das? Ja, zurück sind wir, morgens sind wir heimgefahren, als die erste U-Bahn wieder fuhr.
Also auf dem Ticket steht, glaube ich, 4 Uhr irgendwas.
Als wir es abgestempelt haben.
Genau, also am 3. und vierten Tag, nee, am zweiten und dritten Tag war es jeweils 4 Uhr.
Ja, der erste Vortrag, den wir dann am vierten Tag gehört haben, ich war noch ein bisschen in den Lightning Talks und dann der erste Vortrag war noch um 16 Uhr, früher habe ich es nicht
geschafft. Oh ja, wie waren die Lightning Talks? Erzähl mal.
Also die Lightning Talks waren toll. Ich war leider nur am vierten Tag da und habe auch nur ein paar gehört. Aber es waren echt tolle Sachen dabei. Zum Beispiel welche, die haben Roboter gebaut, die sich im Schwarm verhalten. Also verhalten, als wenn sie einen Schwarm. Und das ist echt cool. Also es sind dann ganz viele, 50 ganz kleine Roboter, so ein paar Zentimeter groß, die dann halt gegenseitig kommunizieren und dann sich irgendwie halt in der Gruppe verhalten. Das war jetzt, an das erinnere ich mich am ehesten. Und ja, es war alles Mögliche.
Also, ja, das ist nämlich der Sinn von den Lightning Talks. Beim Kongress gibt es ja immer eine ganze Menge Vorträge und trotzdem gibt es immer sehr viele Leute, die da einen Vortrag halten wollen, aber die nicht zum Zuge kommen, weil einfach alle Slots schon belegt sind. Und die Lightning Talks sind eine Chance, dann trotzdem einen Vortrag zu halten, auch wenn er halt nur 5 Minuten dauert. Also da geht es dann wirklich so Schlag auf Schlag, kann man kurz ein paar Stichworte nennen, die Leute für irgendein Projekt oder für irgendeine Sache begeistern, ein paar URLs nennen und meistens langt das dann auch schon. Dann hat man einen gewissen Eindruck davon gekriegt und kann das dann nachlesen.
Das ist natürlich auch wieder so eine ziemliche Reizüberflutung. Also ich war, glaube ich, am zweiten Tag in den Lightning Talks. Wir waren leider auf Englisch, aber doch sehr informativ.
Leider auf Englisch?
Ja, ich meine, es gab Tage, da war es auf Deutsch, ansonsten auf Englisch.
Ja, also man muss generell zu den englischen Vorträgen sagen, manche von den englischen Vorträgen wären schon besser auf Deutsch. Da versuchen sich manche irgendwie einen abzubrechen und können es nicht richtig. Und wenn die einen deutschen Vortrag gehalten hätten, wäre es echt toll geworden. Das ist natürlich für die Leute, die kein Deutsch können, und es ist ein relativ internationales Publikum beim Kongress, ist es natürlich dann andersrum ein Problem. Aber man sollte irgendwie sich da nicht zu einer Sprache irgendwie zwingen, wenn man da einen Vortrag hält. Ja, war sonst noch jemand beim Wikipedia-Vortrag? Oder Wikipedia-Diskussion, muss man eigentlich sagen.
Ich habe es mir auf Video angeschaut, zumindest am Anfang. Ich muss sagen, ich habe es dann nicht mehr ausgehalten. Ich musste es irgendwann weg.
Ja, also eigentlich war das Anfang war sehr schön und der Schluss war sehr schön, weil da hat die Konstanze hat das so, so Einspielungen und dann standen da im Raum verteilt verschiedene Leute, die dann sozusagen so ein bisschen aus der Wikipedia, aus diesen Diskussionsseiten was vorgelesen haben. Ja, und diese Seite ist doch irrelevant wegen dem und jenem. Und ja, da habe ich doch gleich diesen Antrag gestellt. Und
wenn das irrelevant ist, dann ist das doch bestimmt auch irrelevant.
Ja, irgendwie so hin und her.
Ja.
Also man muss einfach feststellen, bei der Wikipedia haben sich schon so ein bisschen die Bürokraten versammelt inzwischen.
Was wirklich schade ist, weil Wikipedia, also das war jetzt eigentlich so das, was ich da mitgenommen habe. Wikipedia ist ein super Projekt. Am Anfang haben viele prophezeit, dass es überhaupt nichts wird, dass es ja gar keine Zukunft hat. Und wenn man bedenkt, jeder von uns nutzt es täglich. Und ich weiß nicht, ich kenne niemanden, der nicht Wikipedia nutzt.
Also ich habe das Gefühl, dass die Einstellung zu Wikipedia von Naturwissenschaftlern und Nicht-Naturwissenschaftlern stark differiert.
Wenn das kommt auch auf die Fächer drauf an.
Ja, also die Soziologen, die ich kenne, regen sich nur drüber auf.
Okay, ja, und die Chemiker auch.
Okay. Also, aber was ist denn so denn Ihre Begründung?
Dass es wissenschaftlich noch nicht sauber sei und dass jedes Fachbuch doch, Zitat, Wikipedia sei keine zitierfähige Quelle.
Okay. Das und kann zu einem gewissen Rahmen stimmen, denn du hast keinen Einfluss darauf, wie qualifiziert der Schreiber jetzt ist. Auf der anderen Seite hast du mal was und du kannst dir mal angucken, wie gut ist denn das, und man kann es so ein bisschen als Einstieg nehmen. Mehr ist es allerdings auch eigentlich nicht. Es ist ein Einstieg.
Findet man zu allem was.
Ja. Es ist ein Einstieg in dem Sinne.
Theoretisch.
Und man findet nicht unbedingt zu allem was, denn es könnte ja schon gelöscht sein.
Genau. Irrelevant sein.
Ja, es gibt übrigens ein interessantes Projekt, das nennt sich marjorie.wikia.org. Die sammeln gelöschte Wikipedia-Artikel. Also jeder Artikel, der in Wikipedia zur Löschung vorgeschlagen wird, wird da in dieses Wiki aufgenommen und kann dann da drin bleiben.
Cool. Aber Vorsicht natürlich, das Rauschen dürfte wahnsinnig hoch sein. Denn da sind natürlich auch alle die Artikel drin, die aus wirklich gutem Grund gelöscht worden sind. Weil, ja, es war ein Versuch, aber es war halt scheiße.
Ja. Also Chemiker weiß ich ja, dass da teilweise wirklich einfach nur Stuss dran steht.
Wollt ihr jetzt wirklich eine Diskussion über Wikipedia lostreten? Nein. Dann müssen wir eine zweite Radiosendung dranhängen.
Ja, das wäre eigentlich auch meine Möglichkeit. Wir haben schon wieder viel zu viele Themen. Nein, genug.
Jetzt reg dich noch drüber auf.
Ja, da muss ich das vorbereiten.
Das ist normal, wenn wir über den Chaos-Kongress reden, haben wir viele Themen.
Ja, ich glaube, ich druck mir noch mal das Programm aus und gehe dann jeden Vortrag durch und über jeden machen wir eine Sendung oder so.
Genau.
Das ist super. Gottes Willen.
Also über die da Guten haben wir was machen zu wir eine tun. Sendung. Über die Guten. Und wir können auch Podcasts. Oh, nee. ja.
Achso, sorry.
Ja, ich, oder habt ihr noch irgendwie was zu dem jetzt gerade, weil ich habe noch zwei Sachen, die mich eigentlich ganz interessieren noch irgendwie. War jemand bei Photography and the Art of Doing It Wrong?
Ich zweifle gerade, weil ich war auf einem Fotografie-Vortrag, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich in einem anderen Vortrag.
Jetzt da warst du wahrscheinlich
auch nicht gerade. Davor war noch ein Kunstprojekt eines Künstlers, das war an einem anderen Tag, wie meinst du das?
Ich glaube, ja. Ich war an einem anderen Vortrag, ich sage, okay. Einem Fotografie-Vortrag, da war ein Journalist da und der macht Bilder für Zeitungen und sowas. Und der hat halt erzählt, es ist unheimlich schwierig mit diesem Recht am eigenen Bild, da noch Fotos zu machen, weil ruckzuck ist eine Person drauf und ruckzuck kann die sich da erkennen und ruckzuck wird man verklagt und so weiter. Er hat auch ein paar Bilder gezeigt, die er eigentlich nicht machen darf und oder zumindest nicht zeigen darf, weil er hat sie gemacht. Er hat sie dann, beim Kongress ist man ja unter sich, das wird ja auch nicht über Video oder so. also da ist man unter sich, da kann man diese Bilder alle zeigen. Und also eins war dabei, irgendwie ein Bild von einem Freibad. Und da hat er gesagt, also sowas könnten wir halt überhaupt nicht mehr machen. Weil, das sind irgendwie 5 Kinder drauf. Die müsste er dann nicht selber, sondern erstmal feststellen, wie alt die sind. Dann die Erziehungsberechtigten fragen, ob man die auf das Bild drauf machen darf und so weiter und so fort. Und halt mal 5 Kinder im Freibad auf und frag sie, wer sie sind und wer sie an ihre Erziehungsberechtigten sind.
Ja. Also heute muss man völlig utopisch. Eh noch vorsichtig sein, ob man nicht wegen Kinderpornografie fast schon dran sein könnte.
Ja.
Vielleicht ist es einfach, diese Leute unkenntlich zu machen.
Ja, aber bei Kinderpornografie keine Bilder nicht. Haben, wo lauter schwarze Balken drauf sind.
Nee, also, Clownsgesichter.
Ja, aber es gibt so eine gewisse, hat er auch erklärt, so eine gewisse Ehre unter den Fotografen, was man eben verändern darf auf einem Bild und was man nicht verändern darf. Und man darf schon so ein bisschen, wenn jetzt das Licht nicht so gut war, ein bisschen aufhellen oder solche Geschichten. Aber wirklich was verändern und da was drüber machen, dass man die nicht mehr erkennt oder so, das sollte man eben nicht machen.
Was schlimmerweise gang und gäbe ist bei Zeitungen. Irgendwie Schweißflecken wegretuschieren oder so. Das ist üblich.
Ja, oder da gab es mal vor einem halben Jahr oder Jahren.
Illustrierten.
Ja, da gab es einen Artikel von in der CT auch so Originalbild und anderes Bild, das eigentlich das gleiche sein sollte. Und wann ist es denn noch Fälschung, schon Fälschung und so?
Was zum Beispiel sehr komisch war, in Frankreich hat eine Zeitung zum Beispiel Speckfalten von Sarkozy retuschiert. Und in Deutschland war es so, dass Angela Merkel, ich weiß nicht, auf irgendeinem Event war und man da auch was gesehen hat, was halt nicht so schön war.
Ich habe keine Ahnung. Auf Wahlplakaten war die dieses Jahr so richtig jung, so richtig fast jugendlich.
Ja, das ist ja ganz leicht.
Das wird ja alles.
Ja, genau, das wird ja mit Absicht
angeplant.
Genau. Und da war es halt so, es kam in die Zeitung und es hat keiner was gesagt. Also es wurde manipuliert, ohne dass man irgendwie auch nur ein Wort gesagt hätte. Also es war halt ästhetisch schöner, aber... Das ist mittlerweile
so normal, das fällt keinem mehr auf.
Ja, es dürfte aber nicht so sein.
Naja, zum Kongress, oder?
Haben wir noch was zum dritten oder sind wir schon beim vierten?
Wir sind schon längst beim vierten.
Wir sind schon längst beim vierten.
Hacking the Universe.
Ja, Katjas Lieblingsvortrag.
Jetzt darfst du auch mal was sagen.
Ja, das ist total toll. Also das kann ich mir jedem empfehlen. Das war jetzt eigentlich, es war halt Physik mehr als Hacking eigentlich. Also es ging halt um ein bisschen um String Theory und um das Projekt in CERN.
Ich finde den Untertitel toll. When Strings are super and not made of characters.
Ja, richtig, das ist total toll.
Super.
Nee, das hat er echt super gemacht, der Typ. Das war echt ziemlich cool. Hat das dann verglichen, dieses Projekt beim CERN da, dass die also mit so einer Analogie, dass die zwei Pianos in einer sehr hohen Geschwindigkeit gegeneinander rasen lassen. Das explodiert dann in ganz viele kleine Einzelteile und versuchen sie aus den kleinen Einzelteilen dann rauszufinden, wie Pianos funktionieren. Das ist quasi das Projekt in CERN.
Scheiße.
Mehr oder weniger richtig. Aber das war auf jeden Fall total toll und das kann ich mir jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen.
Also ich war auch in dem Vortrag und hatte mir natürlich ein bisschen aufgrund des Titels doch mehr Richtung Stringtheorie erwartet. Mhm. Da hat er eigentlich nur so kurz was drüber erzählt. Das fand ich ein bisschen schade.
War es mehr populär gehalten?
Ja, das stimmt natürlich. Er hat natürlich schön erklärt, was sie beim CERN machen. Und naja, nicht jeder, der auf so einem Kongress ist, ist Physiker. Also
ja, aber man muss auch nicht Physiker sein, um das zu verstehen. Ich war auch drin, ich habe jetzt nicht so viel mit Physik zu tun.
Darum sage ich, ja, hat er schon gemacht.
Das war echt gut verständlich.
Ja.
War cool.
Okay,
Habt ihr es auch erlebt bei mehreren Vorträgen, dass man denkt, hey, das Thema klingt toll, sitzt dann drin, ich habe ein bisschen was anderes erwartet.
Das ging mir beim
Chaos. Das ist normal. Dass man nicht unbedingt immer von den Überschriften her direkt schließen kann, was erwartet mich tatsächlich. Und man sitzt möglicherweise dann drin und stellt fest, es ist doch was ganz anderes. Und wenn man Glück hat, dann ist es gerade, ja, eigentlich auch interessant.
Oder besser.
Sogar das.
Ja, also häufig ist es auch so, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und schon ein paar Mal auf so einem Kongressen war, dann weiß man auch, bestimmte Leute, wenn die einen Vortrag halten, egal was da für ein Thema drin steht, da geht man hin.
Ja, es gibt ja hoffentlich auch immer wieder neue Leute, die Vorträge halten.
Okay, ja, und bei denen, da weiß man es eben nicht vorher. Und das Problem ist, dass die Leute, die den Kongress organisieren, das eben auch häufig nicht vorher wissen.
Aber
und darum kommt halt manchmal auch ein bisschen was Seltsames dabei raus. Aber manchmal ist es halt auch echt gut.
Was vielleicht witzig zu erwähnen ist, sind diese Eintrittsbändel, die man da in den Arm bekommt. Ich habe meins natürlich drangelassen und so ist es ja so, dass nach dem Kongress Silvester kommt mit vielen Partys, wo man auch viele fremde Leute kennenlernt. Und ich bin irgendwie von jedem gefragt worden, auf welchem Rockfestival ich war und warum ich die Bändel nicht abgeschnitten habe.
Ja, Bändel auf dem Kongress hat niemand abgeschnitten, am wenigsten. Ja.
Haben wir hier noch vom Vor- und Vorvorjahr was getragen?
Die Konstanze Kürzer, glaube ich, den ganzen Arm voller Bändel. Also ich glaube, die vielleicht. Aber sonst habe ich das bei niemandem gesehen.
Ja, also ich war auch schon irgendwie auf früheren Kongressen und ich weiß, anfangs gab es diese Bändchen noch gar nicht. Also da gab es dann welche so zum Umhängen oder zum Anstecken irgendwie so, so mit einer Nadel. Und da war es am Anfang dann schon üblich, weil das konnte man nicht leicht abnehmen und dann auch wieder dran machen. Und da gab es also häufig Leute, die dann irgendwie von den letzten, ich weiß nicht wie viel Kongressen, dann ihre Eintrittskarten dabei hatten.
So wie Orden oder Lametta.
Ja, genau, wie so Lametta.
Also ich werde meins vielleicht nächstes oder dieses Jahr wieder mitbringen. Also ich habe es, ohne es zu zerstören, aufbekommen zum Glück. Kann man es ja wieder dran machen.
Erzählen. Wie hast du das gemacht?
Ich habe das so praktisch aufgeflext. Also es war so
aufgehebelt.
Ne, das war so ein Bastel, weiß nicht, so
wie heißt das? Flex,
so eine Trennscheibe ist das.
So gewesen. Ein Dremel.
Genau, so ein Basteldremel und da habe ich das aufgetrennt. Es ist mit so einer Metallplombe zugewesen, die habe ich dann. Ist recht warm geworden, aber ich habe ein Taschentuch dazwischen geklemmt, dann ging's.
Das war aber kein Selbstmordversuch.
Das hat nicht geklappt. was gab's denn sonst so noch an? Sagen wir mal, mit Rahmenprogrammen, so Workshops, sonstiges.
Löten. Was, Katja hat Löten gelernt, genau.
Richtig, voll toll.
Man konnte ganz viele Bausätze da sich kaufen.
Ja. Erzähl mal von.
Was hast du gemacht, Katja?
Ich habe ein Flortlicht gebastelt und das leuchtet jetzt, wenn wir es anmachen. Und das ist total toll. Ja, der Leo hat also die Platine festgehalten und dann konnte ich löten.
Ich meine, das war jetzt mein erster Kongress, aber das war wohl recht neu, dass da so ein Raum einfach zum Basteln und Löten da war. Ich fand's cool.
War das einer von diesen Workshops für Frauen?
Nein, das war...
Nein.
Nee, die gibt's nämlich auch beim Kongress ab und zu, irgendwie so zwei, drei Veranstaltungen. Ich glaube, so ein Hexenfrühstück gibt's und noch ein paar mehr Veranstaltungen, wo sie dann rein für Frauen machen.
Das hat eine sehr lange Tradition. Das gab's vor... Ja, ich will mal sagen, vor 20 Jahren auch schon, dass es Rückzugräume, Veranstaltungen nur für Frauen gab, in denen Männer definitiv dann nicht nur nicht gerne gesehen, sondern wirklich rausgeschmissen wurden. Und ja, sehr geteilte Meinung manchmal von den Frauen, was weiß ich, ob sie das nachher dann selber für gut finden oder nicht.
Also vor einigen Jahren hatten die Hexen auch einen eigenen Raum für dauerhaft belegt und hatten dann da eigene Veranstaltungen, von denen natürlich nicht alle nur für Frauen waren, sondern manche waren auch offen für beiderlei Geschlecht. Und da gab es dann einmal ein bisschen Streit, weil da ein Mann sich in einen Frauenworkshop reindrängen wollte und mit dem Argument, er würde sich ja eigentlich als Frau fühlen oder irgend sowas ähnliches. Und das war dann irgendwie sehr umstritten am Ende.
Also nochmal zu dem Raum, wo man ein bisschen Hardware basteln konnte. Schien relativ gut angekommen zu sein. Man hat gesagt, es würde im nächsten Jahr wieder gemacht werden. Also da waren auch einige vom Make Magazine da und haben ihre Platinen angeboten. Und ja, man konnte sich einfach reinsetzen, Hand anlegen und Spaß haben. Und da stand auch diese... diese
Rapid Prototyping.
Genau, diese Rapid Prototyping.
Makerbot hieß es.
Genau. Und auch so eine kleine Lounge. Also, was ich auch vom Chaos Communication Congress mitgenommen habe, war, dass man da sehr viele Leute trifft, die sich mit dem Gleichen beschäftigen, was einen schon längst mal interessiert hat und sich da wirklich gut auskennen. Und da knüpft man halt ziemlich schnell ziemlich gut Kontakte.
Und alle sind interessiert daran, sich mitzuteilen. Das war echt eine super Atmosphäre.
Also muss ich nächstes Jahr doch hin.
Unbedingt. Dieses Jahr.
Dieses Jahr. Nächstes Mal.
Was mir noch gefallen hat, abseits der Vorträge, waren die Mikrokopter. Ich habe endlich mal einen selbst fliegen sehen. Die hatten dort einen Hexakopter hingestellt, unten dran eine ausbalancierte Kamera dran gehangen und den einfach mal vorgeführt. Sind ziemlich flink, die Dinger.
Es gab ja mal den Vorschlag, und das war eine der Initiativen eigentlich für das für den Hackspace in Ulm, ob man solche Projekte nicht in Ulm einfach mal machen wolle, sowas nachzubauen.
Juhu! Unbedingt. Also ich plane das schon seit langem. Jetzt langsam habe
ich. Also ich brauche sowas ganz dringend. Ich brauche mal eine Aufnahme so von schräg oben von unserem Institut.
Okay, also meiner wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis er fertig entwickelt ist.
Ach, wenn du Unterstützung brauchst.
Ah, du meinst, das FAW finanziert das dann?
Voll cool. Dann können wir das natürlich auch schnell hinlegen.
Dann bekommen wir es richtig.
Ja. Und dann geht es schnell. Da können wir auch einen kaufen und den da zusammenbauen.
Ja, genau. Mikrokopter-Bausatz.
Ja.
Zusammenlöten.
Kriegt man für
wie viel? Weil ich selber entwickeln würde, muss ich sagen.
Ja, schon. Aber für wie viel kriegt man so einen Bausatz?
800. Die kleinen.
Ja, okay. Also.
Und die großen, die Octacopter, 4800. Ich habe nachgefragt. waren wir doch zu teuer, um es auf dem Kongress zu löten.
Ja. Aber definitiv cool, die Teile. Auf unserem Blog gibt es ein Video vom Kongress, wie einer fliegt. Ich finde sie super.
Okay.
Ja, jetzt sind wir auch schon bald dann am Ende.
Also ja, letzter Vortrag vielleicht noch. Security Nightmares. Hat sie jemand gesehen?
Wir haben es gesehen, wir waren im Stream, wir sind nicht reingekommen. Das war jetzt das, was ich vorhin gemeint hatte.
Ja, also die Security Nightmares sind auch so ein typischer wiederkehrender Vortrag jedes Jahr. Die versuchen immer vorherzusagen, was geht denn nächstes Jahr schon so alles schief. Und dann setzen sie sich am Ende vom Jahr hin und sagen, naja, was haben wir denn alles vorausgesagt und was davon ist eingetroffen? Und dann machen sie eben die Voraussage fürs nächste Jahr.
Und meistens klappt das gut.
Es gibt so ein paar Klassiker. Also ich glaube schon seit Jahren sagen sie vorher, dass irgendwie GSM mal kaputt geht. Und ja,
jetzt scheint es mittlerweile schon gar nicht
so weit zu sein.
Ja. Das glaubt mittlerweile keiner mehr und jetzt ist es soweit.
Ja, genau.
Ist soweit. Letzte Woche kam nochmal eine Meldung, dass ein weiterer Verschlüsselungsstandard.
UMTS ist geknackt, theoretisch auf jeden Fall. Also man kommt normalerweise nicht an vier Schlüssel
eine
gleichzeitig.
Die geht hier gerade runter. Also wenn ihr draußen unterwegs seid, nehmt euch in Acht, was von oben kommt.
Genau, wer gerade vor dem FreeFM stand, ist jetzt vielleicht erschlagen.
Oder möchte sich jetzt umziehen.
die Straße ist auf der anderen Seite.
Oh, da musst du auch irgendwas lernen.
Schlappen
ja, das ist ein Hof.
Sowas.
Okay.
Ja.
Gut, ich glaube, die nächste Sendung steht schon vor der Tür.
Das heißt, wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Genau, und Thema steht noch nicht fest, aber wir finden was.
Ja, wie üblich. Also, bis dann und schönen Sonntag noch.
Tschüss.